Ja, hallo und willkommen zurück. Nach über einem Jahr haben wir es wieder geschafft, Jesse uns zu treffen. Hallo.
Hallo Jonas, ja.
Ja, mir ist es die Tage aufgefallen, als ich habe die Folge mit Jan Wegwert irgendwie zum Einschlafen gehört, weil ich dachte, die dauert lang genug, auch wenn ich nicht schlafen kann. Und dann ist mir aufgefallen, oh fuck, das ist über ein Jahr her gewesen. Und in dem Jahr ist eine ganze Menge passiert. Also meine Green Bay Packers haben kein Aaron Rodgers mehr. Deine Eagles waren im Super Bowl. Reicht es als Jahreszusammenfassung?
Ja, im Prinzip schon. Ich habe auch irgendwie so nach dem Super Bowl gemerkt, dass ich auch so eine kleine mentale Pause brauchte von der NFL und habe jetzt auch so aus den letzten Monaten echt vergleichsweise wenig mitbekommen.
Ja, bei mir war es ja so, dass ich generell auch die ganze Saison schon so ein bisschen nicht so into war wie die letzten Jahre. Also, was vor allem auch an den Packers lag. Und auch an meinem gespaltenen Verhältnis zu Aaron Rodgers, was er quasi sagen, sich die letzten 2 Jahre aufgebaut hat.
Ja,
und kannst du vielleicht verstehen. Aber nichtsdestotrotz sind wir wieder zusammengekommen. Und wir haben eine neue Idee, wie wir, damit es ein bisschen wieder mal regelmäßiger wird und wir nicht jetzt viel einmal im Jahr aufnehmen. Soll ich es erklären oder was? Also,
Mach du.
Mach ich? Gerne, okay. Und zwar ist die Idee eigentlich ein bisschen geklaut, kann man als sein zu sagen. Es gibt nämlich einen Podcast, den ich sehr gerne höre, der überhaupt nichts mit Sport zu tun hat. Und der heißt Geschichten aus der Geschichte. Und das sind zwei, ich glaube, österreichische Historiker, die erzählen sich abwechselnd jede Woche. Ich glaube, das schaffen wir nicht, aber versuchen wir irgendwie einen Tonus reinzubekommen. Geschichten aus der Geschichte. Und der andere weiß immer nicht, worum es geht. Und das wollen wir jetzt irgendwie auch ähnlich machen, nur mit Sportgeschichte. Wir steigen ein mit Football. Und heute weiß ich auch sogar, worüber du, Jesse, mir gleich erzählen wirst. Es wird aber in Zukunft nicht mehr so laufen. Und wir haben auch letztens gequatscht. Vielleicht machen wir es auch ein bisschen offener und nicht nur über Football. Aber das werden wir sehen. Ich glaube, vielleicht gibt es auch weil wir beide gerade nicht so into Football mit 100% drin sind, ändert sich daran, dass es trotzdem halt einfach genug Geschichten in der Football-Geschichte gibt, die sich zu erzählen lohnt. Und deswegen haben wir auch den ganzen Spaß hier angefangen.
Ja, im Prinzip einfach ein bisschen offener, damit wir, falls wir irgendwie mal eine spontane Idee haben, über die wir irgendwie mal reden wollen, da nicht zu sehr ans Thema gebunden sind, sondern dann gegebenenfalls vielleicht auch mal was aus dem Fußball, aus dem Eishockey, whatever, erzählen können.
Ja, generell nimmst du da quasi auch den Druck ein bisschen raus. Ich meine, wir hatten jetzt irgendwie im letzten Jahr, also wir schreiben ja auch, ist ja nicht so, als ob wir uns im Jahr nicht gesprochen hätten, immer so regelmäßig, aber so, ja, hier eine Idee. Und dann war immer dieses, okay, da muss ich mich auch darauf vorbereiten. Das hat aber nicht gepasst. Und ich glaube, das nimmt auch ganz uns gegenseitig den Druck raus, wenn sich nur eine von uns beiden auf ein Thema vorbereitet. Und so wie ich jetzt gleich, ich kann mich einfach zurücklehnen, dir lauschen und du hast auch ein paar Fragen vorbereitet schon. Auf die bin ich gespannt. Aber ansonsten würde ich dir das Wort überlassen, außer du hast noch was anderes Wichtiges zu sagen vorher.
Ja, ich würde halt gerade noch sagen, der Vorteil ist halt dann so in etwa, dass nicht beide Seiten im Thema drinstecken müssen oder so, weil das ist halt dann eben schon, je nachdem, auch eine extreme Zeitfrage, wenn beide sich auf dasselbe Thema gewöhnen oder reinarbeiten müssen. Und jetzt haben wir dann so den Vorteil, eine Person ist vielleicht schon im Thema, muss nicht mehr ganz so reinarbeiten und die andere kann sich dann um ein zweites Thema kümmern oder zuhören, je nachdem, wie es passt.
Genau, das ist so der Vorteil. Und wie gesagt, also es ist auch keine mega neue Idee. Ich sage gerne nochmal Geschichten aus der Geschichte. Von da hab ich die Idee entlehnt. Aber wir machen es einfach mal und gucken, wie es euch gefällt und wie es uns gefällt. Und damit, Jesse, was hast du denn mitgebracht?
Genau, und zwar geht es heute um eine ehemalige beziehungsweise auch aktuelle Football-Liga. Ich habe ja auf Lead-Blogger, haben vielleicht mal schon gesehen, mich um mehrere verschiedene ehemalige Ligen gekümmert, die irgendwann mal dachten, ach komm, die NFL, wer ist das schon? Damit kann ich in Konkurrenz treten. Und alle diese Ligen sind gnadenlos gescheitert. Manche im ersten Jahr, manche im zweiten, manche im dritten. Aber im Endeffekt hatte keine Liga irgendeinen besonderen Erfolg. Und eine dieser Ligen, die heute behandelt wird, hatte ich schon lange auf dem Zettel, wollte immer wieder was schreiben. zumal sie eben aktuell auch wieder im Trend ist, und zwar die XFL, die erstmals 1999 ja in Erscheinung getreten ist, und um die soll es heute gehen, hauptsächlich. Und da fangen wir mal mit der Geschichte an. Die Geschichte der XFL ist vor allem mit einer Person verbunden, und zwar mit dem Namen Vince McMahon. Und ich hatte dich schon mal im Vorgespräch gefragt, du kannst mit dem Namen so nichts anfangen.
Nope.
Obwohl der Name eigentlich in gewissen Bereichen des Sports ein sehr großer ist.
Ja, ich kenne dieses, es gab sicher so ein Rennspiel mit Mick, nee, wie ist das? Ist ja auch mit
Nee,
Mick.
ich glaube, das ist Colin McRae oder so.
Ja, genau, ja, siehst du, da fängt schon an.
Vince McMahon ist mit einer Sportart verbandelt, die ja nicht von allen Seiten als Sportart bezeichnet wird, und zwar dem Wrestling. Vince McMahon hat in den, ich glaube, späten 70ern, frühen 80ern oder so die WWF, heute als WWE bekannt, von seinem Vater übernommen und ja, führt sie, oder ich glaube, er hat sie bis vor einem Jahr oder so geführt, musste dann wegen diversen Skandalen zurücktreten, ist aber, glaube ich, auch irgendwie wieder involviert. Ich bin da auch nicht komplett im Thema drin, deswegen ist das der aktuelle Status. Dann gebe ich da jetzt auch keine Gewähr drauf, dass das so zutrifft. Auf jeden Fall hat er diese Liga übernommen und über Jahre geführt, hat in den 90ern so gewisse Probleme gehabt mit der Liga, denn eine andere Konkurrenzliga, die WCW, war zu dem Zeitpunkt etwas populärer, hat die WWF, was Beliebtheit und Ratings in den Fernsehkanälen angeht, überholt. Und das führte dazu, dass Vince McMahon sich überlegt hat, ja, wie kann ich das ändern? Er hat die sogenannte Attitude Era eingeleitet. Das ist ein Begriff aus dem Wrestling, der eine, ja, sehr klare Definition hergibt. Und zwar hat sich die Art der Liga insofern gewandelt, dass die Geschichten, die erzählt wurden, ja, soapiger waren, also mehr einer Daily Soap-Gaben ähnelten. Es gab Einspieler mit krassen Plot-Twists und so weiter, mit denen man das Publikum ja schockieren wollte. Man hat gezielte Tabubrüche begangen. Cheerleader nicht, aber weibliche Wrestler mussten sehr viel oder sehr wenig bekleidet antreten, viel Haut zeigen. Wrestler haben im Ring Bier getrunken, es wurde geflucht. Bei Matches ist Blut, ob künstlich oder real, ist dann die Frage, geflossen. Auf jeden Fall war alles nicht family-friendly, wie es davor war, wie es auch später wieder wurde. Und das war ein großer Erfolg. Die Zahlen gingen deutlich nach oben. Die WCW im Gegensatz ging deutlich nach unten. Führt im Endeffekt auch dazu, dass die WCW von der WWF aufgekauft wurde, hochverschuldet. Und McMahon im Jahr 2001 quasi die gesamte Wrestling-Welt, zumindest in Amerika, ja, unter seinem Namen vereinen konnte.
Aber das ist ja auch quasi auch so Wrestling, also wie ich das kennengelernt habe. Also ich meine, so dieses Storytelling mit, die haben sich letzte Woche schon geprügelt, prügeln sich diese Woche wieder. Das ist doch, also ich kenne es nicht anders.
Ja, es wird halt alles noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben, alles noch ein bisschen extremer, ein bisschen ja, auch unglaubwürdiger und so, um halt gewisse Schockeffekte zu erzeugen oder so. Und nicht nur einfach, was weiß ich, Person A beleidigt Person B und es gibt danach ein Match im Ring, wie es manche andere Ligen gemacht haben. Jedenfalls, dieses Erfolgsrezept war auch das, was so die Grundlage von Vince McMahons Gedankenspiele zum Thema Football zugrunde liegen. Aber da kommen wir gleich dann nochmal auf diese Einflüsse weiter, denn die nächste Frage, XFL, was heißt denn das eigentlich? Kannst du dir darunter was vorstellen unter diesem Namen.
Gerade, ich habe gerade, als du den Namen gesagt hast, schon überlegt, was es heißt. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich Extreme Football Liga.
Ja, tatsächlich dachten das die Leute immer entweder für Extreme, Extreme, irgendwas in etwa. Tatsächlich heißt XFL einfach gar nichts.
Okay.
Es sind einfach nur drei Buchstaben.
Also Football halt, ne?
Ja, es hieß halt, es gab schon so viele Ligen mit FL und so weiter und da hat man hier halt einfach ein X gemacht. Vince McMahon selbst hat gerne in Gesprächen von der Extra Fun League gesprochen, so als kleiner Seitenhieb auf die von ihm etwas,
Non-Fun-League,
genau. Das war dann so,
oder
das ist die No Fun League, wir sind die Extra Fun League, war so in etwa der Claim der Liga. Aber wie gesagt, offiziell ist es einfach nichts gewesen, ist auch heute meines Wissens immer noch nichts in den Neuauflagen, sondern einfach nur Buchstaben sind da. Ja, dann McMahon hatte eben den Wunsch, eine eigene Liga zu machen, wollte erst die Canadian Football League übernehmen. Die war Ende der 90er finanziell ziemlich arm dran und ihm wurde auch ein Footballteam aus der Liga angeboten. Aber er hatte dann den Wunsch, die kanadische Football-Liga mehr in den Süden zu verfrachten, also eben mehr in die USA auszuweiten, was dann aber die Owner nicht wollten, zumal es auch eine Regel gibt, nach der ja, kanadische Football innerhalb Kanadas einen besonderen Schutz genießt und nur unter ganz komplizierten Mechaniken überhaupt in die USA gehen darf,
Und
weil
das haben
man
wir, glaube ich, irgendwann auch erzählt gehabt, als wir über die Canadian Football League gequatscht haben, dass ja auch die Regeln auch ein bisschen anders sind, ne? Also.
genau, es gibt 12 Spieler unter anderem auf dem Feld und eben noch andere Kleinigkeiten. Ich glaube, die Endzone ist kürzer oder so, da bin ich mir jetzt aber gerade auch nicht sicher. Aber es gibt halt schon so ein paar Eigenheiten, die sich die Liga auch bewusst behält, um sich abzugrenzen. Und ja, die Owner der Liga, der Teams hatten eben kein Interesse, dadurch hatten sich die Pläne verlagert. Vince McMahon hatte immer noch den Wunsch und plötzlich meldete sich dann ein alter Freund von ihm mit dem Namen Dick Ebersol. Das war der Chef von NBC Sports. Beide kannten sich schon seit den 80ern. NBC hatte damals mehrere Wrestling-Events von Vince McMahon ausgestrahlt, Ebersol hatte die mitproduziert und NBC hatte im Jahr 1997 die Übertragungsrechte an den NFL-Spielen verloren, an CBS und
Habe ich gerade ein Déjà-vu, das haben wir auch schon mal besprochen, glaube ich.
ich glaube schon, ja.
Weil Fox kam.
Genau.
Da habe ich, glaube ich, in der Folge über Madden drüber gesprochen, oder? Also meine ich, mich zu erinnern. Irgendwas war mit Madden
Ist
und
möglich.
bis der dann zu Fox gegangen ist von CBS und dann war das alles komplett neu. Ja. Ist lange her.
Ja, da bin ich jetzt auch nicht sattelfest, in welcher Episode das genau war. Es war
Lies nach.
jedenfalls, schon so ein kleiner Schocker in der Sportwelt, denn NBC ist so das absolute Sportpowerhouse gewesen, das eigentlich immer da war, wo man immer gesagt hat, nee, also NFL auf NBC, das ist eine derartige Institution, das wird immer da sein. Aber im Endeffekt war es dann auch so, dass sich NBC auch das in gewissem Sinne freiwillig gemacht hat, denn die Kosten waren schon wirklich sehr hoch und für NBC dann zu hoch, dass sie dann kein Interesse mehr hatten. Aber es war halt auch trotzdem ja, ein schwerer Schlag für die ganze Sportabteilung. Und deswegen hatte man schon überlegt, man will was Eigenes, eine eigene Liga auf die Beine stellen. Und da hat sich natürlich perfekt angeboten, dass man da schon Kontakte zu Vince McMahon hatte. Der hatte auch schon zu dem Zeitpunkt seine XFL vorgestellt. Und kurz danach hat man sich dann eben in Gesprächen darauf geeinigt, diese gemeinsam zu gründen, 50% Anteile jeweils WWF, 50% Anteile NBC in dieser Liga. Ja, das war so im Jahre 1999 dann so die Gründungsphase. Die erste Saison sollte dann die Saison 2001 werden.
Kurz nochmal, also zum Verständnis. Also quasi, er hat NBC eine eigene Liga gegründet, weil sie die Übertragungsrechte an der NFL, die, also damals schon auf jeden Fall, also gut, auch in den 90ern war die NFL auch schon größer als die MLB, ne? Also so das größte Sport-Event verloren hat und dann gesagt hat, okay, wir machen eine eigene Liga zusammen mit den Wrestlern.
Ja, sie wollten eigentlich erst unabhängig ihre eigene Liga machen, weil sie halt einfach so viel Sendezeit zu füllen hatten und sich gedacht haben, okay.
Okay. Wisst ihr, was machen sollen, bevor wir was Sinnvolles machen, zeigen wir Sport.
Ja, Dick Ebersol hatte halt auch immer diesen Wunsch irgendwie nach Eigenligen, war auch vorher immer mal schon bei anderen Versuchen involviert. Ich glaube, an der USFL von Donald Trump, wo der beteiligt war, war er ursprünglich auch dabei, ist aber dann auch relativ schnell wieder rausgegangen. Ja, jedenfalls, das ist so die Grundgeschichte. Dann kommen wir zu dem Stil der Liga. Die hatte nämlich dann schon einen ja sehr eigenwilligen Stil. Und zwar, es gab keine Franchises, sondern alle 8 Teams gehörten der Liga. Man hat bei der Gründung sich entschieden, okay, wir nehmen 4 große TV-Märkte mit LA, New York, Chicago und San Francisco Area und hat dann noch 4 weitere Teams dazugeholt, die dann in Märkten spielten, die von der NFL nicht direkt besetzt waren, aber so in der Vergangenheit immer mal eigene Teams hatten. Das waren dann im Endeffekt die Birmingham Thunderbolts, Chicago Enforcers, New York, New Jersey Hitmen und Orlando Rage in der Eastern Division und in der Western Division die Las Vegas Outlaws, Los Angeles Extreme, Memphis Maniacs und die San Francisco Demons. Fällt dir an den Namen irgendwas auf im Vergleich zur NFL?
Habe jetzt nicht so drauf geachtet. Demons Extreme sind mir gerade hängen geblieben. Das ist alles Monster und Ungeheuer. Ich weiß es gar nicht genau.
Ja, es geht so ein bisschen in diese Richtung. Es gab halt im Vergleich zur NFL zum Beispiel keine Tiernamen, sondern alles hatte so ein bisschen, sollte so einen gewissen Action-Vibe mit sich bringen, eben Rage, Outlaws, Extreme, gerade Extreme und die Maniacs hatten auch Xe im Namen, also schon so ein bisschen auf das XFL-Gefühl angepasst.
Und auf die junge Konsolengeneration wahrscheinlich auch, oder?
Ja, auch so ein bisschen. Man hat ja schon so das Ziel gehabt, eben auch eine jüngere Gruppe, die halt beispielsweise auch Wrestling-affin ist, da zu vereinen, sag ich mal, in dem Sport. Und ja, es gab verschiedene Einflüsse, die dann auch das Wrestling auf die XFL genommen hat, denn es gab durchaus damals in weiteren Bereichen die Kritik, dass die NFL zu weichgespült wäre, dass halt zu sehr auf Vorsicht geschaut wurde, dass zu viel, ja, es zu viele Strafen gibt, dadurch zu wenig Action. Und einen Moment.
Wir sprechen gerade aber von, was hast du gemeint, 2001?
Genau.
Ja, also quasi sagen, das ist noch ganz lange vor, oder gerade die Zeit, wo Concussion Protocol so ein bisschen aufkommt, ne? Also das.
Ja, das war absolut kein Thema. Und das wird sich jetzt auch zeigen, warum es kein Thema gab, denn sowas hat die XFL überhaupt nicht interessiert. Jedenfalls, ja, die Liga nannte sich ja, wie gesagt, Extra Fun League, um mehr Action zu zeigen, um mehr gefährlichere Situationen zu zeigen. Man wollte quasi Wrestling mit Football vermischen. Was schon schräg klingt, da Wrestling ja eine geplante Sportart mit abgesprochenen Resultaten ist, was beim Football ja nun mal hoffen wir doch nicht der Fall ist.
Ist doch alles rigged, das wissen wir doch schon.
Ja. Jedenfalls wollte man eben die Action dann eben erzeugen über die gefährlicheren Situationen, weniger Strafen. Trash-Talk auf dem Feld war absolut erwünscht. Spieler durften individuelle Namen auf ihren Jerseys tragen. Beispielsweise hat Running Back Rod Smart den Namen He Hate Me, also etwas unkorrekte Grammatik, er hasst mich, über seiner Nummer gehabt. Da werde ich gleich noch ein bisschen
Wenn man Rob
genauer.
Smart heißt, wenn man Rob Smart heißt, braucht man noch keinen extra Kampfnamen. Der ist auch schon total smart.
Ja, er war sehr eigenwillig, aber den werde ich gleich noch genauer vorstellen.
Ich bin gespannt.
Die Kommentatoren bei den XFL-Spielen waren auch absolut nicht vergleichbar mit den heutigen Kommentatoren. Die waren nämlich, haben sehr im Wrestling-Stil gearbeitet. Das bedeutet, so in etwa, je ein Kommentator war doch äußerst parteiisch für eins der Teams und hat absolut nicht neutral über das Spiel berichtet, sondern auch bei Entscheidungen der Referees entsprechend für sein Team argumentiert und so weiter. Um das irgendwie zu ermöglichen oder leichter zu ermöglichen, wurden dann auch die Wrestling-Kommentatoren beim Football eingesetzt. Da waren dann so für ja, Wrestling-interessierte bekannte Namen wie Jim Ross, Jerry Lawler, Jesse Ventura, die dann eben statt Wrestling Football kommentiert haben und teilweise nicht das ultimative Regelverständnis hatten, sage ich mal. Man könnte jetzt natürlich in Deutschland anmerken, das haben wir doch auch mit Günther Zapf, der neben den NFL-Kommentaren auch seit, glaube ich, auch schon weit über 30 Jahren
Okay, gut,
Wrestling kommentiert.
ich habe gerade ganz kurz verstanden, dass Günter Zapf keine Ahnung von
Also, nee, das nicht.
Footballregeln
Nein, nein, nein. Aber der halt wirklich auch schon seit 30 Jahren beide Sachen kommentiert. Nur, dass er halt wirklich in beiden Sachen auch entsprechend bewandert ist. Und ein weiterer Aspekt, der eben auch den McMahon auch aus seiner Attitude-Era sehr übernommen hat, die Cheerleader sollten sehr viel Haut zeigen. Möglichst wenig. Sie sollten in Wrestling-artigen Einspieler mitspielen. Ich hatte dir im Vorfeld mal einen zugeschickt, den können wir auch gerne dann noch in die Shownotes packen.
Ich hab mir im Vorfeld nichts angeguckt, was du mir geschickt hast, weil ich
Also.
von dir überraschen lassen wollte. Aber wir können es gerne verlinken, dann gucke ich mal nachher nochmal an. Aber du kannst ja gerne beschreiben, was da so, also, oder
Ja,
eigentlich hast du es gerade schon getan, ne? Also.
es war quasi so ein Halbzeiteinspieler, der aber qualitativ wirklich äußerst, äußerst schlecht ist von einem, wo irgendein angeblicher Kameramann in die Umkleidekabine der Cheerleader darf mit Segen von Vince McMahon und irgendwann von McMahon gegen die Tür geknallt wird. Es ist sehr, sehr, sehr skurril und in seinen Träumen erscheint dann auch noch ein alterner amerikanischer Krimi-Schauspieler, der halbnackt aus einer Dusche tritt. Man könnte einen wahnsinnigen Fiebertraum vermuten, wenn ich das so erzähle, aber das hat die NFL, die XFL innerhalb einer Halbzeitpause gezeigt und es wurde vielfach als einer der schlechtesten Einspieler bezeichnet, der jemals bei einem Footballspiel lief. Auf jeden Fall, da die Empfehlung, das mal anzugucken.
Ein bisschen wie, also ich habe mich immer gefragt, was kann Helene Fischer toppen?
Ja, also
Wrestling.
das ist schon nah dran.
Oh mein Gott, danke.
Ja, und die Cheerleader, die dann eben da entsprechend in diesen Einspielern auch beworben wurden, sollten auch angeblich, da gab es jetzt keine hundertprozentigen Beweise für, aber durchaus Aussagen, die in die Richtung gehen, dass die Cheerleader dazu ja gedrängt wurden, sich doch mit den Spielern einzulassen und die Spieler sollten sich mit den Cheerleadern einlassen, damit man potenziell Dramageschichten daraus kreieren kann, mit denen man das Entertainment noch mehr in die Höhe steigern kann. Das waren so die Einflüsse, die man über das aus dem Wrestling in die XFL übertragen wollte.
Klingt alles total grausam.
Ja, es war wirklich der Versuch, den Sport ein bisschen fast schon in die zweite Reihe zu schicken, wenn man dafür irgendwelche Pseudo-Entertainment in den Fokus rücken kann. Und es gab natürlich auch ein paar Regeländerungen innerhalb dieser Liga, denn die NFL war ja zu weichgespült. Deswegen hat man die wichtigste Regel von allen eingeführt. Fair Catches gab es nicht. No fair catches. Das war das
Also quasi sagen
absolute
die,
Markenzeichen.
jeder Kickoff richtig schön auf die Fresse.
Genau. Das war das absolute
Okay.
Markenzeichen dieser Liga. Das wurde in fast jedem Werbespot damals, der endete auf No Fair Catches. Weil das war das absolute rote Tuch aus Sicht der Liga, die McMahon wollte, dass es knallt, wenn der Kick oder der Punt gefangen wird. Und ja, da sieht man schon mit Verletzungen, das war der Liga in gewissem Sinne egal, denn es gab auch den sogenannten Opening Scramble.
Kann ich kurz eine Frage vorstellen? Also über die USFL haben wir schon mal ein bisschen gequatscht gehabt, mit der Folge mit Jan zum Beispiel. Und da war es ja quasi sagen, so, die hatten halt einfach enorm viel Geld, die haben quasi sagen, auch die teilweise die, ne, also die besten Spieler bekommen. Also Reggie White und und das ist ich. Und aber in der XFL waren da wahrscheinlich quasi sagen, die Spieler, die es nicht in der NFL geschafft haben, die dann für ein Apple und ein Ei gefühlt im Vergleich dann in der XFL noch probiert haben, Profi zu werden.
Komme ich gleich dazu.
Okay, kommst du noch drauf. Okay, gut. Ja. Mach weiter.
Nee, da werde ich gleich auch nochmal was dazu sagen. Wie gesagt, der Opening Scramble war die zweite große Idee und das ersetzte den Münzwurf. Weil wer will schon einen popligen Münzwurf sehen, bevor ein Footballspiel startet? Nein. Stattdessen hat man den Ball an die 50-Yard-Linie gelegt. Die Spieler standen an der 30-Yard-Linie, also jeweils ein Spieler beider Teams. Und wer den Ball zuerst in den Händen hielt, durfte entscheiden, ob Kick oder Second Half Option, welche Seite, whatever er wollte. Und
ich habe so übelste Vibes von diesen, war das die MLS auch, glaube ich, die das Elfmeterschießen abgeschafft hat? Dafür dieses
ja,
so total bescheuerte Regeländerung, die
es gab da mal so Eishockey-mäßig
genau.
Aufs Tor zu laufen.
Das ist ja noch so halbwegs human im Vergleich zu, wenn du, das heißt auch, weil sie sagen, wenn jetzt beide haben 20 Yards vor sich und du sagst gerade, wer zuerst den Ball in den Händen hält, das heißt, weil sie sagen auch, da gehst wahrscheinlich auch, gab es wahrscheinlich richtig auf die Fresse.
Massiv, denn das war so eines der größten Probleme, die die Liga hatten, dass extrem viele Spieler sich dabei schon verletzt hatten. Das war beispielsweise in einem der allerersten Spiele, hat sich der Safety von Orlando, das war Hassan Shamsieddine, bei diesem Opening Scramble so schwer verletzt, dass die Saison für ihn schon vor dem ersten Spiel quasi wieder beendet war, weil er sich dabei die Schulter, ich weiß nicht, ob gerissen oder gebrochen hat. Auf jeden Fall war das natürlich im gewissen Sinne auch schon, ja, nicht gerade die beste Werbung, wenn bei deinem ersten Spiel sich ein Spieler so schwer verletzt, dass er da längerfristig behandelt werden musste, bevor es überhaupt losgeht.
Aber gab es Verletzungspausen dann auch?
Ja, zwangsläufig, aber so wie ich es mitbekommen habe, wurde da halt auch die Kamera dann schon sehr genau drauf gehalten, um wirklich dann den Schockeffekt mitzunehmen, damit auch möglichst alle drüber reden.
Wir lieben alle Schulter-Eckgelenksprengungen. Also, okay.
Gerade wenn dann natürlich auch noch ein schöner Schmerzensschrei dabei ist und was weiß ich was, den die Kamera übertragen kann. Das waren so die zwei der wichtigsten Punkte. Die hatte einen eigenen schwarzen Ball mit einem roten X als Spielball, bei dem viele sagten, der hätte einen extrem schlechten Grip gehabt. Viele Bälle seien deswegen durchgerutscht. Könnte aber auch sein, dass das so ein bisschen als Ausrede genommen wurde, um die Qualität der Liga zu kaschieren, dass man halt nicht unbedingt die Top-Receiver da hatte, die halt dann auch mal einen Ball durchflutschen lassen. Interessanterweise hatte die Liga keinen Kunstrasen, aus dem Grund, da man Kunstrasen zu dem Zeitpunkt extrem stark für Verletzungen verantwortlich gemacht wurden.
Lol.
Fand ich einen sehr interessanten Widerspruch, dass man alles Mögliche getan hat, um Spieler zu verletzen, aber der Rasen, nein. Der Rasen müsste Natur sein.
Ja, und vor allem, weil, ich weiß nicht, also diese ganzen Diskussionen rund um das Spiel in München, sind wahrscheinlich, ne? Mit Kunstrasen sei total schlimm. Also, ich weiß gar nicht, welcher Temperspieler es war, der halt meinte so, ja, Das würde uns Jahre unseres Fortschritts quasi sagen, so halb kaufen, also halb kosten, dass wir da auf Naturrasen spielen mussten, weil das total schlecht sei. Ich kann mir vorstellen, ich habe Football nie gespielt, wieder zu dir, dass Kunstrasen da schon ein bisschen angenehmer ist als so ein tiefer Naturrasen. Und
Ah,
sozusagen.
es kommt auf den Kunstrasen an. Also gerade so, wenn der dann so mit so
Na gut, das Lustige ist, das
Granulatkügelchen.
hast du heute nicht mehr. Aber gut, damals schon.
Also vor 6, 7 Jahren hatte ich das auf jeden Fall noch. Und
Ja,
da,
du wohnst auch in der Provinz.
die hat man dann auch noch so ein paar Tage später immer noch in den Socken gefunden.
Ja, das kenne ich auch noch, aber das ist ja eigentlich eher nicht so der Regelfall. Und ich glaube, für Football ist Kunstrasen schon angenehmer als Naturrasen, obwohl ich Fußball immer auf Naturrasen spielen würde. Aber ich glaube, also die Verletzung, also das sagen die Spieler, ne? Also das ist, auch die NFLPA hat, glaube ich, sowas in die Richtung getweetet,
Ja,
dass Naturrasen halt einfach quasi sagen, anfälliger sei für Verletzungen.
man muss halt auch sagen, dass der Kunstrasen seit 2001 dann schon auch deutliche Fortschritte gemacht hat.
Das stimmt ja.
Weil zu dem Zeitpunkt hatten auch noch nicht so viele Stadien Kunstrasen, meistens eben nur die damals noch relativ wenigen Domstadien, die er dann zwangsläufig Kunstrasen einsetzen muss. Deswegen konnten auch bestimmte Märkte wie eben Houston zum Beispiel nicht von der XFL genutzt werden, weil es da eben nur ein Domstadion gab. Oder Philadelphia hatte auch nur einen Kunstrasen im Stadion. Die mussten dann außen vor bleiben.
Philadelphia, also kein Dome.
Nee, Dom nicht, aber hat einen Kunstrasen im Stadion.
Okay, also ich sage ihre Zeit voraus, aber zu weit voraus für die XFL.
So in etwa.
Okay.
Ich glaube, bei New York und Chicago hatten sie gerade das Glück, weil die hatten eigentlich, glaube ich, mal Kunstrasen, aber dann für eine kurze Zeit waren sie wieder auf Naturrasen gewechselt. Deswegen konnte die Liga sich dann dort breit machen.
Aber gab es da irgendwelche, also hast du vielleicht was gelesen, dass das irgendwie auch haltbar gewesen wäre, dass das wirklich so, also das Kunstrasen schlimm gewesen? Also gut, ja, also ich kann mir vorstellen, ne, also ich habe auch auf Kunstrasenplätzen gespielt, was du gerade meinst mit dem Granulat und so, ne, wo man halt einfach, wenn man drüber rutscht, instant sofort, also wie in der Halle, sich den ganzen Unterschenkel aufreißt, wenn man grätscht. Aber war das irgendwie wissenschaftlich fundiert oder war das einfach quasi nur so ein, ja, nee, das ist schlecht?
Ja, das weiß ich leider nicht, ob es da wirklich entsprechend fundierte Statistik gab oder ob es dann eher einfach nur das allgemeine Gefühl mancher Leute war, die eben gesagt haben, nee, aus unserer Sicht ist es das eher problematisch, deswegen wollen wir lieber Naturrasen haben oder so.
Okay.
Aber es müsste ja zumindest irgendwelche Grundlagen für Chicago und New York gegeben haben,
Geld.
dass sie da eben
Okay,
umgewechselt sind.
ja, gut, erstmal mit so, okay, ja.
Eine interessante Regelung ist auch eine Sache, die jetzt auch in der neuen XFL wieder vorkommt. Und zwar, es gab kein PAT, weil die aus Sicht der XFL war das einfach ein garantierter Punkt und daher langweilig. Ich meine, die NFL hat es dann ja so ein bisschen korrigiert, indem sie den PAT ein bisschen nach hinten versetzt hat und dadurch nicht mehr, ja, die gefühlte hundertprozentige Sicherheit dessen gegeben hat. Denn statt dem PAT hat die XFL dann die One-Point-Conversion
Okay.
gemacht. Also quasi dasselbe wie die Two-Point-Conversion, sondern aber nur für einen Punkt. Später in der Saison hat man dann aber noch
Ganz
die Idee gehabt,
kurz.
ja.
Also es ist auch, also habe ich auch wieder, wie ich vorhin gesagt habe, gerade die Folge heute auch nochmal gehört. Und ich meine auch die Two-Point-Conversion war ja auch in der NFL halbwegs neu. Also es gab ja quasi sagen, ich glaube, bis Anfang der 90er, also ich weiß, weißt du das? Wann die Two-Point-Conversion in der NFL eingeführt wurde?
Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich
Ich glaube,
meine, sie war
es
dann
müsste in den frühen mit 90ern gewesen sein.
ja. Und so um den Dreh würde ich jetzt
Also,
vermuten.
quasi sagen, so, das kopiert und gesagt, okay, ist noch weniger wert. Spannend.
Ja, aber im Verlauf der Saison hatte man eine weitere Idee, die finde ich gar nicht mal so schlecht. Und zwar gab es dann neben der Two-Point-Conversion auch noch die Two-Point- und Three-Point-Conversion, in der man frei entscheiden konnte, okay. Also in der heutigen, ich weiß jetzt nicht, ob die Entfernungen damals die gleichen waren, aber in der aktuellen XFL ist es, glaube ich, in der du kannst dann eben entscheiden von der 2-Yard-Linie, also 2-Yard-Linie, gibt es einen Punkt. Wenn du es von der 5-Yard-Linie machst, kannst du 2 Punkte bekommen. Und wenn du es von der 10-Yard-Linie machst, können es sogar 3 werden. Das finde ich eigentlich gar nicht mal den unspannendsten möglichen Aspekt, dass man eben Teams die Chance bietet, mehr auf Risiko zu gehen, gegebenenfalls.
Jeden Fall, ja.
Und ja, das hat man aber auch relativ spät erst, ich glaube sogar erst in der Playoff-Phase eingeführt. Dadurch konnte das nicht ganz so wirklich mehr zum Tragen kommen. Ansonsten gab es keine Overtime, beziehungsweise doch, es gab eine Overtime, aber es gab keine Unentschieden, sondern die Overtime wurde ausgespielt, bis es einen Sieger gab. Es gab aber keine First Downs in der Overtime. Jedes Team hatte 4 Versuche ab der 20-Yard-Linie und wenn es halt nicht geschafft wurde, durfte das nächste Team. Wenn das nicht geschafft wurde, durfte wieder das erste Team. Und so
Also
hin und her.
College-Regeln quasi fast. Nee, wie, ach, ich finde College Football so schlecht.
Oh, da bin ich auch überfragt.
Also es klingt nach College Football. Also die fangen ja auch in der quasi sagen, in der gegnerischen Hälfte, auch mein, wie jetzt Jan hier zuhört. Aber ich meine, das ist auch ähnlich, dass sie quasi sagen, also du hast ja dann auch nur, also 3 Downs, um deswegen gibt es ja dann dritte, vierte Overtime. Aber zum Glück sind wir keine Experten.
Nee, das möchte ich auch nicht für mich proklamieren. Ja, aber wie gesagt, Unentschieden waren unmöglich. Das heißt, wenn ein Team eben es geschafft hatte, das andere Team durfte mindestens einmal nachziehen. Und ja, wenn es eben keinen Sieger gab, gab es die nächste Overtime und irgendwann musste halt ein Sieger her. Eine weitere Regel im Gegensatz zur NFL, die Defensive Backs durften Wide Receiver durchgehend stören, berühren, alles Mögliche. Also nicht nur auf den ersten Yards, sondern quasi den kompletten Weg. Das hat man dann relativ schnell wieder abgeschafft, als man irgendwie gemerkt hat, ja, die Receiver holen überhaupt keine Punkte, weil sie halt ständig den Cornerbacks unterlegen waren. Und dann hatten die Teams nur 38 Spieler, also 15 Spieler weniger als ein NFL-Roster innerhalb der Saison. Und um das einzusparen, hatten dann Panther und Kicker war dann meist dieselbe Person, um die wenigen Spieler auszugleichen. Es gab dann auch in der Regel immer nur 2 Quarterbacks in den Teams und keine klassischen, ja, Spezialisten außer eben diesem einen Punt-Kicker, nenne ich ihn mal. Ja, und in letzter Regel, dies war eben die angesprochenen Namen auf den Jerseys, die ich ja eben schon mal erwähnt hatte, bei He Hate Me. Die konnten sogar im Saisonverlauf individuell immer angepasst werden. Die waren also nicht irgendwie fest verteilt, sondern theoretisch konnte jeder Spieler bei jedem Spiel sich einen anderen Namen fürs Trikot ausdenken, was ihm gerade so eingefallen ist. Haben auch manche gemacht. Werde ich dann auch gleich nochmal
Mit Fragen. Ich warte
erwähnen.
auf.
Dann kommen wir mal zu der Saison 2001 der Liga. Und da stelle ich dir jetzt die Frage, weißt du, wer Scott Milanovic ist?
Nope.
Ja, gut, das hätte mich überrascht, denn der wird wahrscheinlich selbst von seiner Familie vergessen sein,
Oh,
denn
ist nicht so gemein.
aber Scott Milanovic war der First Overall Pick der XFL. Und zwar, die XFL hat zwischen dem 28. und dem 30. Oktober 2000 ihren Draft abgehalten und insgesamt 475 Spieler wurden gewählt.
Ach,
Und
Teams, na gut, war der First Overall, ja. Also der allererste Draft, also quasi auf 8 Teams aufgeteilt. Ja.
genau.
Ich dachte gerade, das ist ja ganz schön viel für 8 Teams, aber dann gibt es den ja.
Ja, gut, im Endeffekt wurden wahrscheinlich auch dann nochmal Leute aussortiert und alles über die Saison. Jedenfalls die Spieler, die sich für diesen Draft gemeldet haben, hatten, das waren halt natürlich keine aktiven College-Spieler, weil einerseits fiel das ja mitten in die College-Saison rein und andererseits hatten die dann schon andere Ambitionen. So waren es dann am Ende hauptsächlich Spieler aus der schon erwähnten Canadian Football League, aus dem Arena Football, also dem Hallenfootball. Dann aus der NFL Europe waren viele dabei und dazu dann auch Spieler, die eigentlich schon aufgehört hatten oder die nach dem College halt nie jemanden gefunden hatten und so weiter, die sich vielleicht auch in Kleinstligen fit gehalten hatten. Und ja, der erste, der eben von den Los Angeles Extreme ausgewählt wurde, war erwähnter Scott Milanovic. Der war zuvor seit 1996 dritter Quarterback der Buccaneers gewesen, hatte ganze drei Passversuche in dieser Zeit
Stellst du mir
gehabt.
für Fragen? Soll ich jetzt den dritten Quarterback der Buccaneers von 19, was hast du gesagt, 96 kennen?
Naja, aber der hat später auch in der NFL Europe in Deutschland gearbeitet, war Coach bei Düsseldorf und Köln.
Okay, gut. Ja, das. Wer kennt ihn nicht?
Genau.
Ich bin leider nicht Günter Zapf. Oder Andreas Renner.
Oder Christian Schimmel.
Nee, mit der NFL Europe. Dafür ist er auch so jung, glaube ich.
Ja, gut, stimmt.
Da musst du Andreas Renner fragen.
Ja, die Draftpicks 2 bis 5 waren auch alles Quarterbacks, die, wenn überhaupt, ebenfalls nur Backups in der NFL waren. Also da sieht man schon, da waren absolut ja die dritte, vierte Geige, die dann in die Liga gegangen ist, weil sie eben zumindest die Chance wahrnehmen wollte, okay, da kann ich mich empfehlen. Hier bei meinem NFL-Team sitze ich die ganze Zeit nur auf der Bank und ja, im besten Fall springt irgendwas Gutes dabei raus. Und insgesamt von diesen ganzen 475 Spielern möchte ich zwei Spieler kurz hervorheben. Das waren so
Bevor du
die.
das machst, hätte ich noch eine Frage kurz, also weil
Ja.
so zu Verständnis, also quasi sagen, es war jetzt nicht, also wir hatten es ja gerade, die Frage hatte ich ja schon gestellt. Es war jetzt nicht so, dass da halt ein Jim Kelly kam, weil es so viel Kohle gab oder ein Richie White, sondern es war wirklich
Nee.
quasi sagen, so die
Genau,
Best of the Rest.
also es wurde durchaus viel Geld investiert. Insgesamt knapp 100 Millionen Dollar haben sich NBC und die WWF die XFL kosten lassen. Also es war schon ein gewisses Geld im Umkreis, aber natürlich weit davon entfernt, sich irgendwelche NFL-Leute da wegzulocken. Das hat man vielleicht irgendwann mal zukünftig im Sinn gehabt, aber für den Staat war das absolut unmöglich, zumal man ja eben den Sport eben auch nicht 100% im Fokus hatte, was vielleicht auch nicht jedem Spieler entgegengekommen wäre, der Alternativen hat, sage ich mal. Jedenfalls zwei Spieler will ich kurz vorstellen von diesen insgesamt Spielern. Das waren die beiden prägendsten Spieler, die diese Liga hatten. Das war zum einen der schon angesprochene Rod Smart, alias He Hate Me. Der Name, den er gewählt hat und der auch das meistverkaufte Trikot dieser Liga war mit diesem Namen, war so der erste mediale Renner, den sie hatte, weil es war das erste Spiel, die Leute sahen, warum hat er diesen Namen und so weiter, hatte irgendwie eine gewisse Coolness mit dabei. Als Running Back ist man ja, hat man sowieso eine sehr, sehr, ja, prägende Rolle, sage ich mal, mit der man auch viel zu sehen ist. Und der Hintergrund des Namens war, dass Smart einerseits seine Gegenspieler dazu treiben wollte, dass sie ihn hassen. Also so in etwa das, was bei mir auf dem Rücken steht, ist das, was du bald empfinden wirst, weil ich dich zermürben werde. Ein bisschen war es auch eine Anspielung darauf, dass die NFL-Teams ihn im Draft damals übergangen hatten, weshalb er ursprünglich eigentlich They Hate Me aufs Trikot packen wollte, aber das hat nicht mehr vom Platz gereicht, weswegen er es dann abgekürzt hat auf He Hate Me. Und eigentlich hat er ja auch vorgehabt, von Spiel zu Spiel einen anderen Namen eben zu machen, wie eben diese Möglichkeit vorhanden wäre, aber das hat halt im ersten Spiel so viel Aufmerksamkeit auf ihn, auf die Liga und so weiter gebracht, dass man einfach gesagt hat, okay, nee, das ist jetzt dein Name. Er hat den Namen auch direkt angenommen, das ist sein Markenzeichen geworden. Und andere Spieler haben sich dem so ein bisschen angeschlossen. Als Las Vegas das Team von He Hate Me dann gegen Los Angeles Extreme gespielt hat, haben sich Spieler I Hate He genannt von den Extreme. Ein anderer hat sich I Hate He Too genannt, Beim zweiten Spiel hatte der erstgenannte Spieler sich Still Haiti und der andere Spieler Still Haiti 2 genannt. Also die haben dann schon so ihre kleine Fehde geführt auf dem Platz mit ihren Namen. Und das war natürlich dann auch sowas, was die Liga medial so ein bisschen ausschlachten konnte.
Ja, genau, nachdem was du meinst vorhin mit dem, wie war der Begriff? Blablabla Era.
Also die Attitude Era.
Genau, also so Storytelling über Spiel hinweg und so.
Genau, dass man so einfach immer eine Geschichte zu erzählen hatte, die man auch dann unter der Woche so ein bisschen ausbreiten kann, die man in den Pausen erzählen kann und so weiter.
Aufgebauschte Derbys, die es nicht gibt.
Genau. Ja, und Smart hat es dann sogar noch in die NFL zurückgeschafft, war kurze Zeit bei den Eagles und dann vor allem mehrere Jahre bei den Panthers als Returner aktiv, bis dann 2006 seine Karriere endete. Hat aber, ja, wie gesagt, knapp dreieinhalb Jahre insgesamt dann den Returner gegeben. Ist ja auch nochmal ein Erfolg, nachdem man vermeintlich schon abgeschrieben war. Und dann haben wir noch einen zweiten Spieler, der wird vermutlich auch nicht so viel sagen. Tommy Maddox.
Klar kenne ich den. Nein.
Ja, der war eigentlich mal ein großes Talent. 1992 wurde der von den Broncos gedraftet in Runde 1. Okay. Und das war damals.
Ja, vielversprechend, aber wobei, was die Broncos in der ersten Runde draften, nowadays.
Ja, vor allem war es damals echt eine sehr umstrittene Wahl, denn die Broncos hatten John Elway und damit hatten sie eigentlich einen absoluten Franchise-QB, der mit 32 Jahren jetzt auch noch nicht ultra alt war. Und Maddox hatte gerade mal 2 Jahre am College gespielt, war mit 21 Jahren noch extrem roh in seiner Art, aber irgendjemand hat dann schon gemeint, ne, den holen wir uns.
Ich habe gewisse John Love-Vibes gerade hier.
Ja, wer weiß, aber in dem Fall ist die Geschichte anders gegangen.
Ja, also Elway hat ja nach 92 auch noch 2 Super Bowls geholt, glaube ich.
Ich glaube, ja.
Das hat Rodgers nach Love nicht geschafft, aber er war auch ein bisschen älter.
Ich glaube, Elway hat noch bis 98 dann bei den Broncos gespielt. Oder 99, bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls, Maddox musste dann sogar in seiner ersten Saison bereits spielen, denn Elway hat sich an der Schulter verletzt, musste mehrere Spiele aussetzen. Und ja, der Start von Maddox ging halt komplett schief. Erstes Spiel schon direkt 2 Interceptions, 3 Fumbles, 4 Sacks. Hat komplett auf die Mütze bekommen. Wurde auch als ziemlich zerrissen nach dem Spiel von den Medien. Ja, und hat abgesehen von diesen wenigen Spielen in seiner ersten Saison lange Jahre gar nicht mehr gespielt. War dann halt nur noch Ersatz dritter QB bei mehreren anderen Teams. Und ja, 95 war er auch aus der Liga raus, hat angefangen als Versicherungsvertreter zu arbeiten. Karriere eigentlich beendet, hat dann aber im Jahr 2000 entschieden, nee, ich versuch's nochmal, hat Arena Football gespielt und 2001 sich für die XFL gemeldet, wurde auch ausgewählt, und zwar von den Los Angeles Extreme. Die hatten, habe ich ja eben schon mal erwähnt, und die hatten ja schon einen Quarterback mit erwähntem vergessenen Scott Milanovic. Aber Scott Milanovic hat, glaube ich, nie einen einzigen Wurf gemacht. Also einen Erstrunden-Pick, der komplett für die Tonne war. Denn Tommy Maddox hat alle Spiele für LA gespielt. Und ja, er war der dominante Quarterback dieser Liga. Er war ihr am Ende ihr einziger MVP, hat die Statistiken angeführt und es war für ihn auch wirklich der Sprung zurück in den Football. Die Steelers haben ihn nach der Saison als Backup-Quarterback verpflichtet und als 2002 er plötzlich ja wieder auf den Platz geschickt wurde, hat er gute Leistung gezeigt. 2001 war es, hat er gute Leistung gezeigt, mit denen er sich den Stammplatz gesichert hat. Er war auf einmal Starter in der NFL und wurde damit auch zum Comeback-Player der Saison gewählt im Jahr 2002. Also wirklich so eine absolute, ja, Karriererückkehr aus dem Nichts, nachdem die Karriere eigentlich schon beendet war. Das Niveau hat er dann nicht ganz halten können, wurde dann 2004 gegen oder auf die Bank gesetzt, da die Steelers dann einen gewissen Ben Roethlisberger im Draft ausgewählt hatten, bei dem er dann noch 2 Jahre den Backup gegeben hat,
Den kenne ich, den kenne ich.
ehe er dann die Karriere beendet hatte. Und ja, das sind so die beiden Geschichten dieser Liga, die beiden prägenden Spieler dieser Liga, die dann auch in Berichten und so weiter immer wieder nochmal hervorgeholt werden, weil sie dann auch so, ja, die wenigen Erfolgsgeschichten, sage ich mal, darstellen, die diese Liga hat. Es gab nur so ein paar Einzelne, die es auch immer noch in NFL-Teams geschafft haben. Ich glaube, Tommy Maddox war auch der Einzige, der am Ende einen Super Bowl gewonnen hat in seinem letzten Jahr als Backup bei den Steelers. Ja, das war so der Spielerbereich. Dann kurz ein Blick auf die Saison. Es waren insgesamt 10 Wochen, die gespielt wurden. Im Osten haben sich Orlando und Chicago für die Playoffs.
Bei 8 Teams, das heißt
Genau, also zweimal innerhalb der Division, einmal außerhalb der Division. Also.
sogar 7, also nee, also nee, rechnen. Also innerhalb der Division wären es halt 6 Spiele, wenn du gegen jeden zweimal spielst und dann wahrscheinlich nochmal jeweils gegen eins gegen die andere Conference
Und
oder Division.
wahrscheinlich eine Bye Week, nehme ich mal an.
Nee, aber es bin also komplett
Oder?
hin. Wenn du sagst, also 3 mal 2 plus 4
Ach so, ja,
macht
stimmt. Ja, nee, stimmt.
Mathe, schwierig.
Ja, im Osten haben sich Orlando und Chicago qualifiziert, im Westen Los Angeles und San Francisco. Und in den Playoffs spielte dann quasi der Westerste gegen den Ostzweiten und umgekehrt. Und am Ende qualifizierten sich die San Francisco Demons und Los Angeles Extreme für das große Finale. Bevor ich darauf eingehe, noch kurz auf die ja, Reaktion von NBC auf diese Saison, was auch so sich im Fernsehbereich durch die XFL getan hatte. Denn die XFL hat die Liga auch genutzt, um mal so ein paar Sachen auszuprobieren, die heutzutage ja eigentlich gängig sind, aber damals noch absolutes Neuland, beispielsweise die Skycam, damals passend X-Cam genannt. Die Skycam, kannst du dir was vorstellen drunter?
Ich weiß, dass es Skycam ist, aber ich meine, das würde ich auch sagen, X-Cam,
Also.
das passt zu diesem ganzen Vivre dieser Liga, ja.
Ja, die Skycam wurde halt quasi mit Madden beworben. Weil es gab die schon mal in den 80ern, wurde sie ausprobiert und jetzt wurde sie wieder ausgegraben, denn die Skycam wurde nach. Ja, so dargestellt. Das ist halt so die Madden-Kamera. Du siehst von oben, von hinten, so wie du eben Madden spielst, deine
Oder
Spieler.
was heute All-22 ist, quasi so.
Ja, du siehst halt deinen Spieler so, wie du es im Videospiel siehst. Gerade auch nochmal ein Zeichen dafür, dass man natürlich da auch ein jüngeres Publikum mit ansprechen wollte, die den Football eben auch so kannten. Dazu gab es dann auch noch sehr umstrittene Geschichten. Beispielsweise hat man Kameras auf dem Feld platziert, um näher dran zu sein. Das heißt also wirklich, wenn Plays gelaufen sind, sind die Kameraleute auf dem Feld dem Ball hinterhergerannt oder dem Ballträger, um auch wirklich direkt im Geschehen dran zu sein.
Ja, wahrscheinlich dann auch sehr spektakuläre Hits mit Kameramännern.
Genau, also es haben auch durchaus Kameramänner was abbekommen. Und
Ja.
das führte dann auch zu einer gewissen Diskussion, ja, wer stellt sich denn da überhaupt auf das Feld? Weil Kameraleute haben natürlich gesagt, ja, da möchte ich natürlich eine Gefahrenzulage, nenne ich es mal. Weil da kann mir ordentlich was passieren. Dann hat Vince McMahon damals erst gesagt, nee, das gibt's bei mir nicht. Ich nehme meine Wrestling-Kameraleute,
Die auch vorher im
die.
Ring standen, oder was? Was für eine Logik.
Eigentlich nicht, aber die haben dann
Genau.
auch schon mal so dagestanden, wenn irgendwelche Blechmülltonnen geflogen sind und so weiter. Also die haben durchaus auch mal ein bisschen was abbekommen.
Aber eine Blechmülltonne ist kein Linebacker.
Kommt auf die Füllung an. Naja, und Da hat dann eben, wollte McMahon seine eigene Kameraleute anschleppen, aber die haben dann auch gesagt, Entschuldigung, nee, wir wollen da auch mehr Geld für haben, dann machen wir es gerne. Und ja, am Ende hat man sich dann doch irgendwie geeinigt und hat dann aber auch schnell erkannt, das ist eigentlich keine gute Idee, weil einerseits irgendwie auch die Leute ja komplett im Weg standen mit so einer riesigen, schweren Kamera.
Stimmt,
Ich
genau,
war,
die Verletzungsgefahr für die Spieler, ne?
ja,
Also,
eben.
ja.
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit da auch noch Kabel und so eine Rolle gespielt haben als potenzielle Stolperfallen. So
Wahrscheinlich schon.
weiter.
Ja.
Aber man
Und auch
stellt sich
generell,
vor.
diese Kameras sind ja auch also schweineschwer gewesen. Also, das ist ja
Ja,
jetzt,
ja,
kein wie heißt die Dinger, die man ins Fahrrad schrauben kann. Also,
ja. GoPro.
genau, es ist keine GoPro.
Ja, vor allem, wenn man sich vorstellt, irgendwie, du läufst da gerade jemandem hinterher, der den Ball trägt, auf einmal gibt es einen Fumble und es geht in die Gegenrichtung und du stehst da. Also, ja, möchte man wahrscheinlich als Kameramann nicht erleben. Jedenfalls hat man das dann schnell wieder abgeschafft. Eine andere Sache, die aber auch dann Bestand gehalten hatte, war, man hat Mikros an die Spieler angebracht. Das heißt im Endeffekt wirklich, alle Gespräche waren hörbar. Was man heute natürlich immer noch ausgewählt hat.
Ist es heute nicht eher, dass die Richtmikrofone oder also aber was er vorhin am Anfang erwähnt, Trash Talk ist King, so, ne?
Ja, ich weiß nicht 100%, wie es heute funktioniert.
Da stehen immer noch Leute am Rand mit so Richtmikrofonen. Das gab's auch, also muss ich gerade auch dran denken, als du meintest, so wie Kamera Leute auf dem Feld.
Ja, aber es gibt ja
Auch
die
einer
diese.
mal so vor dem Spielertunnel mit so einer Schüssel, mit so einem Mikrofon dran, quer gelaufen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, waren die Steelers oder so, wo die Mannschaft durch den Rauch hinweg rauskam und halt diesen armen Mann völlig über den Haufen gerannt haben. Also sagen wir so vorne der Left Tackle als allererster raus und da war halt so ein 1,70 großer Kamera, also Mikrofonmensch, der halt aber völlig da über den Haufen gerannt wurde. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, dass dieses Mic'd-Up-Ding, das wirklich so ist, dass sie halt irgendwie Mikrofone dran haben oder ob das halt quasi so eher Richtmikrofone sind. Aber
Kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen,
Vielleicht finde ich das raus und erzählt es dir irgendwann.
aber es war halt schon dafür gedacht, dass die Zuschauer eben den Trash-Talk mithören können, dass die
Aber
Zuschauer mithören können, wenn irgendwie
nur die zu Hause, nicht die im Stadion. Oder war das.
ne, die zu Hause am Fernseher.
Aber es war jetzt nicht so, dass quasi sagen, dann auch so mal zwischendrin halt irgendwie so im Stadion statt
Das
dem
weiß ich nicht.
Playcaller der Trash-Talk zwischen dem Cornerback und Wide Receiver hochgedreht wurde.
Das weiß ich nicht, wie es im Stadion war, aber im Fernsehen war es wirklich dann so, dass eben da entsprechend in Situationen die Mikrofone aufgedreht wurden, wenn eben, was weiß ich, was zwei Spieler sich irgendwie im Streitgespräch befanden oder wenn irgendjemand an der Seitenlinie die Nerven verloren hat oder was weiß ich was. Das war halt damals noch ziemliches Neuland, sowas. Nur, dass halt die XFL darauf abgesehen hat, besonders trashige Sachen aufzuzeichnen, während die NFL da ja schon ein bisschen anderen Aspekt hat, dass sie jetzt nicht unbedingt die irgendwelche Beleidigungen mitschneiden, allein wegen dem Family-Friendly-Ansatz kann man das ja nicht so einfach senden. Ja, die Zahlen für NBC waren hervorragend. Es waren, glaube ich, 14 Millionen Zuschauer beim Opening Game zwischen den Las Vegas Outlaws und den New York New Jersey Hitmen. Das war das Doppelte dessen, was man Werbekunden versprochen hatte. Also ein absoluter Hit. Aber schon in Woche 2 ist die Quote um 50% abgesunken. Was dann bedeutet, man war noch im Rahmen, also im quasi das, was man den Werbekunden versprochen hatte, aber mit jeder weiteren Woche ging es immer weiter bergab. Das Spiel zwischen New York und Chicago hatte am Ende eine der schlechtesten Einschaltquoten, die jemals eine Live-Sportübertragung auf einem der großen Networks jemals hatte. Das war mit der Zeit immer ein absolutes Desaster. Gründe dafür liegen ja irgendwo ein bisschen auf der Tasche. Die sportliche Qualität war einfach mies, muss man einfach so sagen. Du hast vergleichsweise unterdurchschnittliche Spieler, die hatten nicht sonderlich viele Trainingseinheiten zusammen. Das heißt, man konnte natürlich auch kein wirklich gutes, strukturiertes Spiel aufbauen, weil man vor der Saison gar nicht wusste, welche Spieler hat man überhaupt zur Verfügung. Was ja immer so ein bisschen das Problem ist, dass auch andere Ligen haben, die auf Spieler setzen, ja, welche einfach immer nur für ein paar Monate da sind, wo man auch nicht sicher sein kann, ob die überhaupt vielleicht nächste Woche noch da sind oder vielleicht nächste Woche irgendwo anders hinwechseln oder was weiß ich was. Und ja, die extremen Äußerungen, die man eben, ne, die extremen Änderungen, die man machen wollte, mit der ganzen höheren Action und Gefahr und was weiß ich was, reichten einfach nicht, um diese fehlende Qualität zu kompensieren. Und ja, gerade die Leute, die bei NBC beschäftigt waren, die eben jahrelang die NFL begleitet haben, haben dann irgendwo auch angefangen, sich über die Liga lustig zu machen. Also Bob Costas, das ist so eine absolute NBC-Legende, hat die XFL damals öffentlich als Kreuzung eines durchschnittlichen Highschool-Football-Teams mit einem heruntergekommenen Strip-Schuppen verglichen, was ja
Ich
vielen
kann über die Qualität nichts sagen, aber der andere Hälfte klingt ja auf jeden Fall so, wie es gewollt war.
ja, das war so der Aspekt. Du hast halt relativ schlechten Football und du hast ja eine sehr zwanghafte Anbiederung an gewisse Triebe, sage ich mal. Und das war eben dann so das Resultat von dieser Liga. Und ein zweiter Grund war dann einfach der Hintergrund von Vince McMahon, denn diese ganzen stilistischen Einflüsse des Wrestlings hatten halt auch die Folge, dass Zuschauer immer so die leichte Ungewissheit hatten, ob hier vielleicht nicht auch die Ergebnisse für das Entertainment ein bisschen abgesprochen sind. Denn im Endeffekt, die Teams gehörten ja alle der Liga. Das heißt, theoretisch würde man ja niemandem schaden und so weiter. Das gab aber keine Untersuchung in die Richtung, ob das so war, sondern das war halt immer nur so ein, ja, so ein Beigeschmack, der vielen Leuten einfach nicht weggegangen ist. Und dann gab es auch noch sehr viel Konflikte innerhalb von NBC. Da war ein legendäres Spiel zwischen LA und Chicago in der zweiten Woche. Das Spiel war in eine doppelte Overtime gegangen. Es hatte einen Stromausfall zwischenzeitlich gegeben, der, glaube ich, eine halbe Stunde ging. Es gab eine sehr lange Verletzungspause. Das Spiel dauerte also wirklich absolut endlos lang. Und das führte
Eine
dazu,
halbe Stunde kürzer als ein Baseballspiel wahrscheinlich.
ja, so ungefähr wahrscheinlich. Das führte dazu, weil es eben auch auf dem NBC-Hauptkanal in Woche 2 übertragen wurde.
Okay, also die haben
Da
das so krass groß auch quasi dann auch gemacht, also quasi dann auf dem, also landesweit dann.
genau, zumal ja die Vorwoche ein absoluter brutaler Megastart war, den niemand erwartet hatte. Und jetzt hat es eben Samstagabend den besten Sendeplatz zur Primetime gehabt. Nur das Problem war, dass die Übertragung war, glaube ich, bis 11 gedacht. Nach 11 Uhr sollte Saturday Night Live, die berühmte amerikanische Comedy-Show, laufen, die eine absolute Institution auf dem Sender ist. Und ja, die hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Und diese Sendung hatte mit Jennifer Lopez einen Gaststar, der ja zu dem Zeitpunkt absolut auf dem Höhepunkt der Karriere war. Und man hat sich halt riesige Quoten dadurch erhofft. Und jetzt wurde man immer weiter nach hinten verfrachtet, am Ende bis nach Mitternacht, Ostküstenzeit, ehe die Show starten konnte. Was dazu führte, dass der Showrunner von Saturday Night Live zwischenzeitlich beim NBCs Sportchef angerufen hatte. Beide haben während dem Spiel extrem gestritten, weil die Show halt immer weiter hingetragen wurde. Es war ja nun mal eine Live-Show, die ja, mit der man nichts machen konnte. Jennifer Lopez hat irgendwie über eine Stunde in ihrer Umkleide gestanden, wusste nicht, wann geht's jetzt endlich los. Ist jetzt natürlich mit so einem großen Star auch nicht das schönste Gefühl. Wo dann aber auch noch ein schöner Funfact ist, dass der erwähnte NBC-Sportchef Ebersol damals Saturday Night Live zusammen mit Lorne Michaels erfunden hatte. Also quasi die Erfinder der Sendung haben sich jetzt darüber gestritten im Nachhinein. was schon eine gewisse Kuriosität mit sich bringt. Ja, kurz zu den Zuschauerzahlen im Stadion, die
Aber also
waren,
kurz bis auf,
also,
also das Spiel wurde bis zu Ende gezeigt und die mussten dann quasi
ja.
irgendwann nachts halb eins irgendwie anfangen, oder? Also es war jetzt nicht so, dass
Genau.
man irgendwie, was weiß ich, wie man das mit diversen Streams irgendwie, also sagt, okay, ja gut, hier, gut, 2001, Streaming, haha, lol. Und also sagen, okay, gut, hier, wir brechen das Spiel jetzt ab und guckst dir halt einfach irgendwie auf der Homepage an, das gab's halt nicht, ne? Also
Nee, es war wirklich, das Spiel wurde absolut bis zum Ende
bis zum
gezeigt,
bitteren Ende.
eben auch bis in die zweite Overtime. Ich glaube, es war dann 12:15 Uhr, also 0:15 Uhr nachts in der New Yorker Zeit, als Saturday Night Live begann und was da eben in New York auch ja, produziert wurde. Also eben auch zur mitternächtlichen Zeit mussten die Leute dann auf die Bühne gehen.
Da freut man sich auch vor allem, wenn man da arbeitet.
Ja. Und ja, es führte dann im Endeffekt dazu, dass NBC ab der dritten Woche entschieden hat, Spiele konsequent um 11 abzubrechen, egal was auf dem Platz passiert. Also wenn Overtime ist, scheißegal, Abbruch, nächste Sendung startet. Kam aber, glaube ich, nicht mehr groß zu solchen Fällen, weil das ist schon so wirklich ein Spezialfall, weil da eben auch noch Stromausfall dabei war, eine Verletzungspause, die über 15 Minuten dauerte und so weiter. Jedenfalls zu den Zuschauerzahlen im Stadion, die waren eigentlich ganz okay. Man hat mit 30.000 gestartet am Anfang und am Ende immer noch im fünfstelligen Bereich eingependelt. Es waren dann meistens so knapp über 10.000 Leute, aber ja. Immerhin fünfstellig, das haben andere Ligen nicht geschafft. Und im Finale waren es dann nochmal 24.153 Leute im Los Angeles Memorial Coliseum,
Aber das ist schon ein bisschen,
was,
das klingt ein bisschen enttäuschend.
ja, es waren halt deutlich mehr, als es so die normalen Zuschauerzahlen waren, aber angesichts dessen, dass da ein Heimteam vertreten war im Finale,
New York,
ist das schon nicht viel.
das Stadion sagt mir gerade gar nichts, habe ich kein Bild vor Augen.
Ja, das ist das ehemalige Olympiastadion von, beziehungsweise ich müsste jetzt, glaube ich, auch jetzt bei der nächsten Olympiade oder bei den nächsten
Nee,
Olympischen Spiele.
du redest über LA. Das hat New York gesagt.
Achso, oh, Entschuldigung. Nee,
Oder
LA
ja,
Coliseum.
gut, das kenne ich. Ja, da haben die Rams auch von, also gut, okay.
Okay.
Und
Nee,
24.000 da drin sehen echt wenig aus. Also das haben wir bei den Rams gesehen am Anfang.
ja, das, also man kann sich so vorstellen wie ein heutiges Chargers-Spiel, so gefühlt. Ja, dieses Finale hatte den schönen Namen Million-Dollar-Game, was irgendwie eigentlich ja schon irgendwie ein spannender Name ist, sage ich mal. Also ich habe schon Schlimmeres gehört. Hat natürlich so ein bisschen, ja, so ein bisschen Wrestling-Anleihen, sage ich mal. Vom Gefühl her. Der ursprüngliche Name war aber Big Game at the End of the Season. Also da kann man schon froh sein, dass man noch mal eine Kreativabteilung drüber gucken ließ.
Da muss ich gerade an unser, ich glaube, unsere allererste Folge denken, wie der Super Bowl hieß, bevor es Super Bowl hieß. Das hatte auch so einen total bescheuerten Namen.
Naja, irgendwas war da.
Also der AFC, NFC, also hat auch so einen total sperrigen Namen. Million Dollar Game klingt auf jeden Fall zumindest so nach Western.
Ja, es hat so einen gewissen Show-Charakter. Das Problem ist nur, ja, Million-Dollar-Game, der Name an sich hat einfach einen sehr simplen Hintergrund gehabt, denn das Gewinnerteam hat 1 Million Dollar bekommen.
Das ist ja auch immer, da steckt ja auch drin im Namen, was versprochen wird. Das ist ja auch mal
Genau.
ungewöhnlich im Sport eigentlich, ne?
Das ist so gesehen sehr ehrlich, aber im Endeffekt aufgeteilt sind es halt auch nur 26.000 pro Spieler umgerechnet. Klingt dann nicht mehr ganz so überragend für ein Finale einer großen Liga,
Ja,
zumal die,
$20.000 sind schon damals, also würde ich jetzt nicht nein sagen,
ja, aber es war
ne?
weniger, als es in der NFL für eine Pro
Ja.
Bowl-Teilnahme gab.
Ich würde sagen, in der NFL verdienst du ja pro Spiel. Also, wollen wir mal ausrechnen, was Patrick Mahomes pro Spiel bekommt? Ich glaube nicht.
Ich glaube, im Endeffekt waren es auch so für in der Regular Season der XFL für einen Sieg hat ein Quarterback zum Beispiel 7.500 bekommen, glaube ich, insgesamt. Also es ist jetzt so gesehen nicht die allergrößte Prämie hinsichtlich der Saisonprämie oder so.
Ja, vor allem kein Vergleich. Also gut, wir reden jetzt immer noch über die frühen 2000er. Ich weiß keine Ahnung, wie die Gehaltsentwicklung in der NFL ausgesehen haben, ne? Also was quasi sagen, so ein, ist ja auch exponentiell in die Höhe gesprungen seitdem.
Ja,
7500 Dollar klingen trotzdem halt für, also.
da wird die NFL schon deutlich drüber gewesen sein.
Ja, also das glaube ich auch, aber
Also ich glaube, es waren 5000 Dollar Grundgehalt und 2500 für den Sieg oder so.
okay.
Von der Gehaltsstruktur her, die ja eben in
Aber
allen Teams auch gleich war.
auch also für alle Spieler oder ähnlich wie heute quasi sagen, auch so ein bisschen
Ne,
Position.
der Quarterback hatte glaube ich, diese 5000 Grundgehalt. Ich glaube, Receiver, Running Backs hatten 4000 und so weiter. Ich glaube, der Kicker hatte sogar unter 1000. Der hat also quasi mehr oder weniger nur für Prämien gespielt, weil
Und
er
auch quasi
natürlich.
sagen auch alle nur für dieses eine Jahr. Also es gab jetzt keine langfristigen Verträge.
Genau. Und halt auch natürlich nur für 10 Spiele. Ja, das Finale an sich war maximal unspannend. Das endete 38 zu 6 für Los Angeles Extreme. War zu keiner Sekunde in irgendeiner Weise spannend, sondern wirklich einfach nur ein von vorne bis hinten klares Duell, was auch dann ja die Zuschauer natürlich nicht gerade vom Hocker gerissen hat,
Aber
wenn
müsste doch dann auch quasi sagen, auch der allererste Sieg für ein Team aus Las Vegas gewesen sein, oder?
Los Angeles.
Achso, das ist jetzt wahrscheinlich Las Vegas verstanden. Okay, gut.
Ja, Las Vegas werde ich gleich auch noch mal kurz was zu sagen. Dann kommen wir jetzt noch ja dem Ende sich nähern zu diesen ganzen Folgen, die die Liga nach sich gezogen hat. Und da muss man natürlich als erstes die Verluste erwähnen. Die erwähnten 100 Millionen, die insgesamt jeweils von WWF, also nicht jeweils, aber insgesamt von WWF und NBC investiert wurden. Da hat man nur knapp 30% wieder reingeholt. Also jeweils, beide Seiten haben jeweils 35 Millionen Verlust gemacht mit diesem einzigen Jahr. Und
Sportlich. Das waren damals noch 70 Millionen D-Mark.
ja, es war ziemlich happig.
Ja.
Und es war so happig, dass NBC gesagt hat, ziemlich schnell nach dem Million-Dollar-Game, wir sind raus. Eine zweite XFL-Saison wird es bei uns nicht geben, zumal NBC im kommenden Jahr dann die Übertragungsrechte an den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City hatte, die natürlich einen ganz anderen Stellenwert dann, gerade weil es eben im eigenen Land war, hatte und die Zahlen auch einfach am Ende komplett katastrophal waren.
Da müssen wir kurz nochmal, also nachhaken. Also die Spielzeit der Liga war quasi sagen jetzt so wie dieses Jahr XFL, also quasi sagen auch so ab Februar, also auch genau die Winterspielzeit.
Genau, es hat so Anfang Februar hat so angefangen, bis in den April hin. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Olympischen Winterspiele gestartet waren.
Die fangen für gewöhnlich immer so Januar, Februar, also das sind ja auch nur 2, 3 Wochen, also das ist ja nicht so lange wie die Sommerspiele.
Ja, aber wahrscheinlich hätte es dann irgendwie in den kompletten Saisonstart reingefunkt. Und wenn man halt die Liga sowieso nicht haben wollte mehr, dann. Ich meine, man hatte im Vorfeld ausgemacht, die Liga definitiv 2 Jahre zu übertragen. Also man hatte es dann wahrscheinlich schon im Sinn, dass man irgendwie eine Lösung finden würde, mit den Olympischen Spielen als Nebenbuhler. Aber in dem Fall war dann einfach nicht das Interesse mehr da. Und ja, Vince McMahon wollte die XFL aber weiter am Laufen halten, hat mit anderen Sendern gesprochen, die dann auch teilweise schon die eigenen Wrestling-Übertragungen im Portfolio hatten. Aber die wenigen Sender, die sich dann zurückgemeldet haben, haben auch gesagt, okay, ja, wir können die XFL zeigen, aber dafür machen wir dann von deinen Wrestling-Shows, die müssen wir dann ein bisschen einkürzen. Und dann hat McMahon auch schnell gesagt, okay, nee, dann konzentriere ich mich doch lieber an mein etwas erfolgreicheres Standbein und die XFL wurde dann am 10. Mai 2001, knapp 2 Wochen nach dem Finale, endgültig beerdigt. Die Zeitschrift TV Guide hat die XFL in einer Liste der schlechtesten Fernsehformate aller Zeiten auf Rang 3 gelistet. ESPN hat die Liga in einer Liste der größten Sportflops auf Rang 2 hinter Quarterback-Desaster Ryan Leaf gepackt.
Lol.
Der halt schon wirklich so das absolute Exemplar für Scheitern ist.
Ja,
und irgendwie waren viele Leute gar nicht traurig, dass diese Liga verschwunden ist. Mancherorts aber dann schon ein bisschen in Las Vegas zum Beispiel, denn Las Vegas hatte kein anderes Team. Die hatten sich auch tatsächlich mit diesem Team identifiziert, hatten eben auch den erwähnten He Hate Me Rod Smart in ihrem Team, der ja so eine gewisse Identität mitgebracht hat für die Stadt. Und da war es dann wirklich schon so ein bisschen ein Hinterhertrauern, dass diese Liga vom Boden verschwunden war. Ja, und im Endeffekt war die Liga dann so gesehen für 17 Jahre komplett verschwunden, ehe 2018 Vince McMahon angekündigt hat, die Liga wiederzubeleben. Allerdings sehr, sehr normal. Die Wrestling-Anleihen sollten weggehen, keine übertriebene Härte, der Fokus sollte ganz klar auf dem Sport liegen. Und man hat auch gleich gesagt, wir wollen hier nicht die NFL irgendwie vom Markt drängen oder was weiß ich, welche größenwahnsinnigen Ideen, sondern man wollte einfach nur eine Übergangsliga nach der Offseason schaffen, in der sich dann Spieler auch gegebenenfalls für die NFL empfehlen können. McMahon wollte sogar bis zu 500 Millionen Dollar investieren, hat sogar Teile an der nun WWE verkauft.
Das ist halt einfach, also, ne, gerade über die Zahlen sprechen. Also,
es ist halt ein absolut reicher Mensch.
Wenn man halt so die Sportentwicklung sich vorstellt, ne, also quasi sagen, 20 Jahre später, nachdem 50 Millionen nicht gereicht haben, sind jetzt 500 Millionen quasi sagen, okay, ja, also, dass der reich ist, ja, aber ich meine, die Summen, die halt im Sport bewegt werden, innerhalb von so 20 Jahren, das ist halt einfach, wo ich gerade so aufgehorcht habe, das ist das Zehnfache.
Oder? Vor allem die mit den 100 Millionen Dollar wollte man ja langfristig eine Konkurrenzliga schaffen. Ja. Jetzt sind es 500 Millionen Dollar für eine, ja, Off-Season-Ersatzliga, sag ich mal, die auch das nicht mehr Fall sein will.
Der halt alleine beisteuert, also quasi sagen, also ja, es ist eine harte Zahl, aber ja, gut. Die haben uns alle gewöhnt, glaube ich. Das ist ein Patrick Mahomes für 14 Jahre.
So ungefähr.
Oder Lionel Messi für 2.
Es war halt immer irgendwas, was ihm immer im Hinterkopf genagt hat, weil er ist halt eine sehr umstrittene Person, die eben auch gewisse Probleme hatte mit dem Thema sexuelle Belästigung zum Beispiel, was auch zu seinem Abgang bei der WWE geführt hat. Aber er war halt trotzdem eine Person, die mit extrem vielen Sachen Erfolg hatte und die es einfach gewohnt war, im Wrestling die absolute Monopolstellung zu besitzen. Und das hat ihn einfach immer wieder gestört, dass er mit dieser XFL so baden gegangen ist und hat ihn auch irgendwie nie losgelassen. Deswegen wollte er irgendwie nochmal was daraus machen, aber dann kam im Frühjahr 2020 eine gewisse Pandemie um die Ecke und führte dazu, dass die Liga nach nur wenigen Wochen abgebrochen werden musste. Man hat zwar nochmal gedacht, okay, nee, wir machen nochmal einen Neustart, aber im April, also knapp 2 Monate nach dem geplanten Saisonstart, hat die Liga Bankrott angemeldet und war komplett vom Tisch. Bis dann 2020 im August eine weitere Wrestling-Persönlichkeit sich gemeldet hat, und zwar The Rock, den man ja auch aus diversen Filmen kennt.
Ja, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Es gibt keinen Film mit Dwayne Johnson, der schlecht ist. das ist nicht nur ein Running Gag, aber das ist eine Erkenntnis, die ich mit diversen Freunden und meiner Freundin gezogen habe.
Okay.
Zeig mir einen einzigen schlechten Film mit The Rock. Den gibt's nicht.
Boah, ich könnte leider keine sagen. Ich kann halt mit The Fast and the Furious nichts anfangen, aber.
Den habe ich nicht gesehen, scheiße. Okay, gut, das ist eine Scheiße. You got me. Ich meine, man kennt ihn trotzdem halt aber auch, also abseits von Trash-Filmen aus den Teamvorstellung hat er auch gemacht beim Super Bowl und auch sehr, sehr, sehr prominent.
Also
Ja.
auf jeden Fall einfach wirklich eine sehr große Persönlichkeit.
Fast so groß wie J-Lo.
Ja, der hat dann mit seiner Frau Danny Garcia diese Liga aufgekauft von McMahon, übernommen und hat dann angekündigt, ja, ich mache noch mal eine dritte Neuauflage dieser XFL. Ja, und diese XFL ist vor wenigen Wochen gestartet, hatte Anfang dieses Jahres eben ihre erste Saison und ja, vor allem in St. Louis war diese Begeisterung sehr hoch, denn da ist ein Team platziert worden und da die Stadt seit dem Abgang der Rams so ein kleines Football-Vakuum hinter sich hatte, konnte die Liga dort auch in allen Spielen über 30.000 Zuschauer ins Stadion locken, was für so eine kleine Liga doch ein sehr stattlicher Wert ist, gerade weil die restlichen Zuschauerzahlen dann eher so im Bereich von 10.000 lagen. Und vielleicht auch nochmal so ein kleines, ja, so ein kleines Signal an die NFL aus St. Louis, dass man vielleicht dann doch gerne mal irgendwann wieder dort eine eigene Mannschaft hätte.
30.000er Schnitt und sportlich kommt es wahrscheinlich gleich drauf, ne? Also, St. Louis, wie ist das Team? Die St. Louis.
Die St. Louis Battle Hawks.
Was ein Scheißname. Aber sportlich erfolgreich? Ja, nein?
Nein,
Okay.
also
Trotz sportlichem Defizit,
Misserfolg.
trotzdem 30.000 Leute da. Das ist
Genau. Und das halt auch wirklich
ansonsten aus
konstant.
Mainz.
Wow.
Sorry, muss es sein.
Ich glaube, das erste Spiel hatte irgendwie 36.000 und das letzte Spiel immer noch 33.000 oder sowas um den Dreh. Also das war schon wirklich eine sehr konstante Fanbase, die man sich da schaffen konnte. Und ja, das Finale, dieses Spiel, das war gestern. Also wir haben heute den 14.05. Gestern am 13., am 13., am 13.05.
Am 12.5.
Genau. Fand das Spiel zwischen den Arlington Renegades und den DC Defenders statt. Und du weißt ja bestimmt, wie das ausgegangen ist.
Ich würde denken, dass das Washington meinen Titel gewonnen hat. Ich weiß es nicht. Ich tippe jetzt auf DC.
Nee, leider
Ah.
nicht. Ich
Okay,
musste
also
auch erst
gewinnt
nachgucken.
wieder Texas. Ja, ist ja auch lame.
Ja, ich meine, die Liga bestand auch zu drei Achteln aus Teams aus Texas. Also da
Okay.
war schon der sehr deutliche Schwerpunkt. Naja, aber Arlington hat am Ende
Welche
35.
Texas-Teams? Also Dallas quasi und dann Houston und
San
okay.
Antonio und ich weiß gerade nicht, ob Dallas oder Houston. Das hatte ich.
Also Arlington ist ja quasi, also Arlington ist ja Houston.
Ja,
Ist ja Dallas, meine ich gerade. Entschuldigung.
sofort, aber nicht direkt in Texas, in Dallas.
Also das Cowboy-Stadion ist in Arlington. Also wenn du jetzt sagst,
Ja, nee, aber da haben sie nicht gespielt, sondern ich glaube im Baseballstadion von Arlington oder so.
okay.
Ich guck mal gerade, was das dritte Team aus Texas war. Hab ich jetzt doch.
Kann das sein? Also San Antonio, Houston.
Doch, Houston.
Ja,
Genau,
sag
die
ich doch. Glaub mir gar
Houston
nicht. Einfach hier so
Roughnecks.
Rodnecks oder Rednecks?
Roughnecks.
Rodnecks. Okay, ist natürlich auch ein super Name. Ja.
Und die San Antonio Brahmas.
Oh mein Gott.
Die sogar waren sogar ein paar durchaus bekannte Namen dann im Coaching-Bereich dabei. Also bei den San Antonio Brahmas beispielsweise Heinz Ward, der zweimal den Super Bowl gewonnen hat, auch einmal Super Bowl MVP war als Wide Receiver.
Und war nicht auch,
Und
irgendeinem Team war doch Jeff Fisher.
ich glaube, das war im Jahr davor.
Okay.
Bin ich mir gerade nicht sicher, aber.
Ist er dann wieder nach. Gibt ja keine 7-7-Saisons dann. Oder 8-8, sondern nach einer
Gut, der
4-4-Saison gegangen wurden. Ja.
wahrscheinlich.
Ja.
Naja, und bei den Houston Roughnecks war Wade Phillips aktiv, der ja so
Okay.
das uralte Eisen
Das ist
der
immer noch Coach,
Broncos
Alter.
und anderer
Der
Teams
ist
ist.
doch fast 80 mittlerweile.
Naja, ich glaube, 75 ist er. Hat sich aber immer noch an die Seitenlinie gestellt.
Was du hast du Spiele auch geguckt von der? Ich habe von der Liga überhaupt keine einzige Sekunde gesehen. Ich weiß nicht, die lief auf Sport
Nee.
1 und so, und aber ich.
Ich habe auch beim Text schreiben überlegt, war das letzte Woche das Finale? Hab nachgeguckt. Oh, das war gestern. Okay.
Ich habe ja davor geschrieben. Aber ja, das habe ich auch überhaupt nicht gejuckt. Sagen wir
Nee,
mal so.
das ich
Viel
hatte schon erwähnt,
spannender
dass
als der aktuelle Wettkampf.
ich hatte schon erwähnt, dass ich gerade so einen kleinen mentalen Football Hiatus mache und dadurch nicht so viel mitbekomme, auch zumal mich auch diese ganz kleinen Ligen im selber schauen nicht reizen. Ich finde die Geschichte massiv interessant, teilweise, die dahinter steckt, aber zum selber anschauen, oh, da
Ja, vor allem,
tue
wenn das
ich
die
mich doch
meisten,
sehr schwer.
also gerade in Europa zum Beispiel, also die meisten, ja, darf man nur noch sagen, als nicht beleidigender Begriff, aber ich meine, die gucken gerade jetzt alle so zu der Zeit irgendwie College Tape und guckt sich doch keiner irgendwie XFL an. Also, das ist auch eine komische.
Ja, es sind halt
Also,
dann auch.
ich finde die europäischen, also, jetzt, ne, wenn die jetzt die ELF und die GFL losgehen, da kann ich mir schon vorstellen, halt mal reinzuschalten, so von der Zeit her des Jahres, aber so im Februar brauche ich jetzt keine noch eine andere Liga.
Ja, es ist halt dann immer auch so eine Frage, auch, ob ich da die sportliche Qualität halt auch zwangsläufig. Ich meine, die geben natürlich, was sie können, aber du kannst halt auch nicht so viel aus einem Team rausholen, das nur wenige Wochen im Jahr gemeinsam trainiert, dass sich vielleicht dann so einen Monat vor Saisonstart überhaupt erstmals zusammentrifft und so weiter. Dann, das führt einfach dazu, dass dein Playbook extrem dünn ist, dass in deinem Playbook vielleicht auch viele Sachen gar nicht funktionieren und so.
Also gut,
Und
aber von der Ansetzung und der Spielzeit gibt es, glaube ich, in den USA halt einfach. Also ich meine, jetzt, wenn man sagt, okay, mach's ein bisschen später, dann kommt es halt irgendwie so in die NHL-NBA-Finals rein. Und im Sommer ist dann sowieso vor allem Baseball. Und dann ist auch schon wieder NFL. Ich glaube, das ist halt einfach so
Naja.
schwierig, schwierig.
Aber ich meine, die Zuschauerzahlen waren, glaube ich, in dieser Saison ganz okay aus seiner Sicht. Das war halt natürlich alles in einem ganz kleineren Rahmen auf kleinen Sendern und so weiter. Aber soweit ich es gesehen habe, war es relativ stabil
Ja, vor allem, also
von.
Steve hat im deutschen Free TV. Also
Ist natürlich auch nochmal so ein.
vermarktungstechnisch würde ich sagen, schon ganz gut. Also, dass man, ja,
Ja, das.
dass man es auch international vermarktet. Weil ich jetzt nicht weiß, wie viele Leute da zugeguckt haben, aber.
Das definitiv. Ich glaube, es gab ja auch dann so eigene Game Pässe und so in die Richtung, was man heute natürlich irgendwie anbieten muss.
Also kann ich
Ja.
nicht darüber reden, wie sportlich gehaltvoll das ganze Kram war, aber und wer da auch vielleicht nochmal vielleicht so herausgestochen ist, den man vielleicht in der NFL sieht, aber er kann doch auch dieses Jahr auch wieder, hat die XFL eigentlich auch quasi sagen, wieder so Regeln getestet?
Ich glaube ja, also so ein paar Kleinigkeiten. Ich hatte ja schon erwähnt, diese Sache mit der One-Point, Two-Point, Three-Point-Conversion
Ich
und so
meine
Sachen.
die aktuelle, nicht die damalige, ich glaube die
Ja,
aktuelle noch.
nee, aber das sind so Sachen, die auch jetzt in der jetzigen Liga immer noch
Okay.
wieder aufgegriffen wurden. So als kleine,
Ja, und
ja,
der
Testballons.
Onside-Kick, die andere Variante, das war letztes Jahr schon, ne? Mit dem, oder war das?
Ja, ich glaube, das müsste auch schon beim letzten Mal mit dabei gewesen
War das
sein.
sogar schon im Pro Bowl, glaube ich, wurde das auch schon getestet. Also kommt wahrscheinlich auch bald auf die NFL-Fans zu.
Genau, ich habe mal kurz aufgemacht. Also in diesem Jahr waren halt beispielsweise, es gab eine kürzere Play Clock, um das Spiel so ein bisschen zu beschleunigen. Ein Timeout weniger. Ah, nee, sie haben es von 2 auf 3 erhöht. Ja, das sind so halt ein paar Kleinigkeiten, die man machen will, ohne jetzt die ganz große Geschichte hervorzubringen, also keine krassen Regeländerungen einzuführen. Ja, ansonsten bleibt eigentlich noch so als kleines Fazit zu allem, dass die XFL, wie eigentlich fast alle Ligenversuche, komplett gescheitert ist, aber sie hat eines geschafft. Sie hat Erinnerungen geschaffen. Die
Comeback.
Leute, das auch. Aber die Leute erinnern sich bis heute an diese NFL-Saison, während kaum ein Mensch an die USFL-Saison von 1984 denkt oder so. Sondern es war immer so im Hinterkopf, ja, das war halt schon irgendwo was Besonderes. Vielleicht auch bei manchen was besonders, ja, Bescheuertes oder keine Ahnung. Aber trotzdem auch eine schlechte Erinnerung ist ja irgendwie eine Erinnerung, die sich hält, was eben andere Ligen nicht geschafft haben. Und die eine Saison 2024 wurde auch von der Neuauflage der NFL mittlerweile auch der XFL mittlerweile auch bestätigt. Das heißt, da geht es dann auch tatsächlich mal in ein zweites Jahr. Das ist ja auch schon mal ein Erfolg.
Ja, absolut. Also, ja. Ich habe jetzt
Ja.
irgendwie auch, to be honest, den ganzen Überblick verloren. Es gab, also die XFL war jetzt 2020 nochmal am Start und ist dann quasi sagen, nee, war das die
Genau.
XFL, die mittendrin abgebrochen wurde, oder gab es noch eine andere? Oder war das die
Also,
gleiche?
ich glaube, es war auch irgendwie noch mal eine andere Liga, die
Ja.
auch irgendwie
Wenn du es nicht weißt,
ich
weiß
weiß es auch gerade nicht den Namen von der Liga, aber es war auf jeden Fall noch eine andere Liga, die da irgendwie auch sich etablieren wollte und dann auch
nach 3 Spieltagen
sehr
ist er
schnell, genau.
gegangen. Aber das ist ja schon mal ganz cool. Also, ich meine, das ist da irgendwie mittlerweile mehrere, die gibt es. Ich meine, auch die ELF hat jetzt quasi, glaube ich, gestern oder so bekannt oder vorgestern bekannt gegeben, dass sie jetzt mit der NFL weiter noch kooperieren, dass dann noch weitergehen soll. Und
Ja, ich meine, es
ich brauche jetzt nicht irgendwie so mega viel Football-Ligen, weil alles neben der NFL halt irgendwie scheiße aussieht. Aber trotzdem ist es halt cool, dass da irgendwie sowas passiert, würde ich
ja,
mal
ich
sagen.
es ist ja irgendwie positiv, wenn einfach Spieler eine Möglichkeit haben, irgendwo beruflich ihren Sport auszuüben.
Also im Football auch so was, also wenn du jetzt Basketball, Eishockey, Baseball, Fußball, also irgendeinen Sport spielst, kommst du halt irgendwie auch im Endeffekt immer noch immer in die AHL, in irgendeine MLB Farmteam,
Genau.
kannst Basketball in Europa spielen und so weiter und so fort. Und im Football ist ja die Anzahl der Ligen halt wirklich sehr, sehr begrenzt gewesen. Von daher ist es ja irgendwie auch ganz schon ganz nett für die Spieler, die es dann nicht schaffen in die NFL. Und das ist eine Menge.
Es gab halt so gefühlt, würde ich mal sagen, jahrelang vielleicht 50 Teams, bei denen man diesen Sport professionell ausüben kann. Oder vielleicht ein bisschen mehr, aber halt nur die NFL, dann die Canadian Football League und halt noch ein bisschen Arena Football. Das war so eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man ja da eben von leben kann. Und da kann es ja nur positiv sein, wenn zumindest ein paar kleine Ligen, bei denen man sich dann auch empfehlen kann und nicht immer nur über jahrelang im Practice Squad rumhängen, vielleicht irgendwann mal eine Chance bekommen und so. Da kann es natürlich von Vorteil sein,
Also
ist natürlich dann immer so eine Sache, dass es natürlich vergleichsweise für einen riskanten Sport dann auch wieder relativ wenig Gehalt ist, aber
es ist halt die Fallhöhe komplett, also von einem College-Stipendium, wo ich kein Geld verdiene, zu danach gar nichts mehr, was Sport betrifft, obwohl da viel, ganz viel Sport immer drin hängt, ne? Also, das glaube ich, also müssen wir mal ein bisschen tiefer reingehen, aber dass es halt einfach quasi überhaupt die Möglichkeit gibt, noch eine weitere Liga zu haben. Und ich meine, klar hast du die Zahlen genannt, die sind zur NFL verschwindend gering.
Genau.
Also, oder waren verschwindend gering. Aber trotzdem zumindest, dass man sagt, okay, ich kann jetzt 1, 2 Jahre noch mit dem Sport, den ich ja quasi sagen, die ganze Zeit betrieben habe, der halt nicht für das allerhöchste Level reicht, noch ein Level drunter spielen. Ich meine, also das ist
Genau, das ist ja.
Fußball kannst du noch in der Kreisliga Geld verdienen. Und American Football ist es halt, as far as I know, nicht so einfach irgendwie. Also da gibt es halt keine Kreisliga, wo du immer noch 150 € pro Monat kriegst, wenn du kickst. Das gibt es
Ja,
halt gar nicht.
und selbst in Europa kannst du ja dann eben nicht wirklich viel verdienen, sondern ich weiß jetzt nicht, wie es genau zum Beispiel in der GFL ist, aber ich glaube, dann sind ja auch die internationalen Spieler meistens irgendwie noch angestellt beim entsprechenden
Davon darf
Vereinsbesitzer
man auch,
oder
glaube ich,
so.
nur so 2, 3 haben.
Genau, das natürlich auch noch. Und die verdienen
Was halt
natürlich jetzt
für
auch
was?
keine fünfstellige Summe oder so.
Genau. Was halt für ein Bosman-Urteil in der GFL?
Ja, ansonsten würde ich noch gerade zwei Empfehlungen aussprechen,
Gerne.
wo man sich noch weiter informieren kann. Es gibt bei Disney Plus die ESPN-Doku This Was the Day XFL, in der man sich nochmal so auf, ich glaube, 75 Minuten die gesamte Geschichte so ein bisschen erzählen lassen kann, auch mit vielen ehemaligen Spielern und so weiter, die ihre Kommentare, ihre Sichtweisen abgeben zu der Saison, in der sie dort spielen durften. Ja, und auf YouTube gibt es auch mehrere Spiele online, kann man sich vielleicht auch nochmal so einen Eindruck holen, wie dieses Gefühl der Übertragung war, das ja eben doch sehr spezielle Elemente mit sich brachte, sei es die Kameraleute auf dem Feld, sei es dieser Wrestling-Anstrich, den die Übertragung mit sich brachte. Und ja, da sind einige Spiele online.
Also, wenn wir jetzt hinten raus gerade bei dem Punkt sind, ich habe halt irgendwie so zwischendurch ein bisschen Notizen gemacht und habe, glaube ich, so zweimal geschrieben, Kopfschütteln. Wenn du jetzt so rückblickend auf diese Liga guckst, meine, du hast sie wahrscheinlich nicht live gesehen, ne? Das war,
Nee.
ja. Aber das ganze Konzept, und wenn du darüber gelesen hast und so weiter und so fort, wie war denn, also hätte sich die ja, 22 Jahre jüngere Jessie das vorstellen können? Hätte ich mir gern angeguckt? Oder was hast du für eine Meinung auch zu der Liga und auch wenn das, also das hast du vorhin schon ein bisschen erzählt mit diesem, ja, war die beschissenste Liga ever, so was so die Medienmeinungen waren. Aber also hast du da Verhältnis zu und findest du es einfach interessant, weil es so skurril bescheuert ist oder kannst du dir auch denken, dass es irgendwie auch geil gewesen sein könnte?
Also ich würde vermuten, dass ich schon das mindestens mal das den Start verfolgt hätte. Da, wenn ich damals schon ein entsprechendes Football Interesse gehabt hätte und natürlich die Möglichkeit, überhaupt das Ganze zu verfolgen. Da ich zumindest damals ein gewisses Wrestling-Interesse hatte, aus dem ich gerade so mir noch ein bisschen meine Informationen, die ich am Anfang gesagt hatte, zusammengesaugt habe aus diesem Restwissen von damals. Und deswegen denke ich schon, ich hätte es auf jeden Fall angeguckt. Ich hätte wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie mir Gedanken über die erhöhte Verletzungsgefahr und was weiß ich was gemacht, die natürlich rückwirkend doch äußerst problematisch zu benennen sind. Also da hat man definitiv Spieler bewusst einem massiven Risiko ausgesetzt, nur um die Unterhaltung möglichst hoch zu halten. Und ja, so Sachen wie eben der Fair Catch haben ja irgendwo auch ihre Grundlage, weil eben damit die Verletzungsgefahr deutlich zurückgerudert werden konnte. Und das sind halt so Sachen, die eben die neue XFL auch natürlich in der Mottenkiste gelassen hat, weil natürlich mittlerweile durch die ganzen Concussion-Forschungen in der Richtung natürlich ein völlig anderes Verständnis vom Sport mittlerweile da ist und der Trend ja in eine komplett andere Richtung gegangen ist. Deswegen, also ich hätte es geguckt, ich hätte möglicherweise durchaus meinen Spaß dran gehabt, gerade
Auch
wenn.
meine Frage gerade nochmal gewesen, also im Nachhinein, weil wenn du sonst dieses, also klar, ich rede auch sehr gerne über Kopfverletzungen und wie beschissen es ist und dass die NFL da sogar meiner Meinung nach noch mehr machen muss und im Fußball noch viel, viel mehr. Aber wahrscheinlich hätte ich es mir auch, also wenn wir reden über 2001, da war ich 13, hätte ich mir auf jeden Fall angeguckt.
Ja, genau. Das bei mir war es 16, das hätte wahrscheinlich auch eben altersmäßig noch in eine Zeit gepasst, wo man das doch möglicherweise abgefeiert hätte. Gerade weil gewisse Spieler dann eben doch auch die mit der Kamera spielen konnte. Das kann man eben dann
Ich meine, das macht das Spiel auch heute noch. Also.
ja, eben. Und solche Spieler hatten sie eben schon damals, die das auch direkt nutzen konnte. Gerade wenn die Kamera direkt nach einem Touchdown aufs Spielfeld gerannt ist und der Spieler, der den Touchdown gemacht hatte, irgendeinen Spruch in die Kamera gedrückt hat und was weiß ich was. Also das hatte durchaus die Möglichkeit oder das Potenzial, Unterhaltung zu erzeugen. Aber ich glaube, das Problem war einfach, dass man zwei Gruppen, eben die Wrestling-Fans und die Football-Fans, hier zusammenführen wollte, aber am Ende ein Programm
Ist der Unterschied so
geboten hat.
groß?
Ja,
Eben.
ich glaube, das Problem war einfach, man wollte ein Programm schaffen, mit dem man eben am Ende nur die Wrestling-schauenden Football-Fans angesprochen hat und nicht beide zusammen, sondern nur diejenigen, auf die beides zutrifft. Weil für die Wrestling-Fans war es halt zu viel Football, sage ich mal. Für die Football-Fans war es zu viel Wrestling. Und ja, die gemeinsame Zielgruppe war dann einfach zu klein, um damit irgendwie, ja, um irgendwie davon leben zu können.
Und vielleicht ist es einfach auch nicht spannend genug gewesen. Also ich habe gerade so probiert,
Ja.
also erzählt das so, also ich schüttle jetzt heute mit dem Kopf, weil ich denke, okay, was für eine bescheuerte Idee das alles, also mit dem, ne, das mit dem, gibt keinen Vercatch und eigentlich geht es quasi nur darum, dass sich gegen, also im Idealfall gucken halt Leute dabei zu, wie sich andere verletzen, was ja auch zur Zeit passt, ne? Das ist aber quasi sagen, glaube ich, auch in der Zeit, wo Pannenshows richtig, richtig beliebt waren, im
Ja, wie
Fernsehen.
gesagt, im Wrestling war es halt auch in dieser Attitude Era, dass da halt in vielen Matches Blut geflossen ist und so weiter, auch wenn es vielleicht nicht immer reales Blut war, aber es sollte halt alles schon möglichst hart aussehen und eben, dass sich
Ja, aber es ist
Leute dann
immer noch
mit Stäben
Wrestling.
verprügelt haben und das wollte man eben dieses Gefühl so ein bisschen auf den Football übertragen und
Ja gut, dann ist halt, also das ist halt einfach dann aber, also Unterschied zwischen, ich schmiere mich mit Blut an und ich tue so, als ob ich jemanden schlage, versus ich renne halt jemanden, der einen Ball fängt, völlig über den Haufen. Und
Ja, wobei.
wahrscheinlich hätte ich es auch gefeiert damals. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Es gab halt ja auch durchaus im Wrestling da schon ernsthafte Verletzungen, also bei sowas. Es gibt ja
Ja,
dann
ja.
Geschichten, wo sich dann Leute eben für Stunts von Hallen abgeseilt haben und dabei tödlich verunglückt sind und so weiter, nur um irgendwie die spektakuläre Show zu bieten, um alles noch so ein bisschen mehr auf die Höhe zu treiben. Deswegen.
Im Sport, ja, aber
Es war schon
ein bisschen,
eine
aber ich meine, also,
krasse Zeit.
ja, meine gut, das ist auch heute noch, ich meine, die Diskussionen, die sich an Red Bull entfachen, gehen ja auch teilweise darum, dass halt einfach Leute halt einfach für ein kleines Sponsoring von diesem Fuschel am See von irgendwelchen Klippen springen und sich dabei einfach irgendwie auch umbringen, so, also das,
Ich glaube, das hat sich sogar eher dann noch so auf einen kleineren Fokus, also in kleineren Sportarten, so ein bisschen verlagert, während jetzt auch die größeren Sachen versuchen schon so ein bisschen mehr cleaner rüberzukommen. Sind es dann jetzt so die Nischensachen, in denen dann fragwürdige Dinge passieren?
vielleicht eine spannende Frage für eine nächste Folge, weil ich glaube, ich habe gerade auch ein bisschen andere Gedanken zu, was ich meine, gerade mit
Kann man definitiv mal
Mountainbiking,
aufarbeiten,
Mountainbiking
was.
und Radsport, denke ich gerade so, nö. Aber
Ich meine, das Konzept Red Bull gibt ja sicherlich viel her, über das man reden kann. Ich denke, das überrascht nicht, wenn hier nicht unbedingt Freunde dieses Konzerns sitzen.
ja, liebe Grüße aus Leipzig. Gut, Jesse, jetzt haben wir uns ein bisschen verzettelt, aber ich wollte trotzdem noch ein bisschen drüber reden, weil ich das, also das ist sehr, sehr, wie ich fand, interessant und nüchtern rübergebracht, aber ich wollte noch ein bisschen so über Meinung reden, weil ich das nämlich von dem ganzen Konzept der Liga halt einfach auch so denke, so, okay, ey, das ganze 20 Jahre später halt einfach keinem mehr erzählen. So, also wer kommt auf die Scheißidee, halt einfach Geld damit zu verdienen, dass sich halt Leute gegenseitig verletzen, so auch irgendwie, und
Ja,
alles abzuschaffen, was da, also ne, deswegen gibt es ja Sportregeln zumeist, damit man sich quasi sagen, im fairen Wettkampf nicht gegenseitig verletzt. Diese Regeln, die dafür sorgen, dass das nicht passiert, abzuschaffen, damit es halt geile Bilder gibt. So. Und das ist halt einfach so, dafür gibt es Videospiele. Dann macht es halt bitte nicht im Real Life. So, das
man
habe
fragt.
ich mir drin öfter gedacht, so, Alter.
Man fragt sich halt schon, ob es dann so gedanklich eine moralische Grenze gab oder ob man gesagt hätte, nee, am liebsten wäre uns am besten noch, wenn irgendjemand, was weiß ich was, Körperteil verliert oder keine Ahnung was.
Platz halt einfach stirbt ganz dramatisch und kannst
Ja, irgend
einfach
sowas.
erzählen.
Hauptsache, wir haben die Show.
Dann druckt sich der eine halt einfach so hier Quarterback Killer auf sein Trikot hinten drauf.
Ja, genau, so in der Art.
Danke auf jeden Fall, alles sehr, sehr skurril, was du erzählt hast über die XFL. Aber es ist ja heute zum Glück nicht mehr so und die neue XFL kommt nächstes Jahr wieder und vielleicht schalte ich nächstes Jahr auch mal rein. Und ich glaube, wahrscheinlich kann man auch die Reels sich mal angucken. Mal gucken, wenn ich ganz Langeweile habe, gucke ich da auch mal vielleicht rein.
Genau, dann haben
Und
sie vielleicht ein paar bessere Teamnamen.
bin bisher mit den anderen US-Ligen Football immer enttäuscht worden, als ich reingeschaltet habe, aber du hast mich schon ein bisschen heiß gemacht auf die XFL. Vielleicht gucke ich jetzt gleich den Nicht-Super Bowl. Wer ist denn jetzt? Heißt es immer noch? Ist das jetzt das Two-Million-Dollar-Game? Oder
Uff, da bin ich. Ich glaube, es ist einfach nur,
Hyperbowl.
ja, es ist einfach nur die XFL Championship.
Okay, das ist natürlich ein bisschen lame. Vielleicht müssen wir ein paar Namen einreichen. Schickt die uns gern zu bei Twitter. Und wir sehen uns oder hören uns bald wieder, wenn ich dran bin, irgendwas zu
Genau.
erzählen. Ich habe hier schon so Ideen, aber ich weiß es selber noch nicht. Und ich werde dich auf jeden Fall völlig überraschen.
Bin
Ha!
gespannt.
Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.